Podcast, das Spezial.
Und damit hallo zusammen zu dieser Spezialfolge des Podcasts. Das Jahr 2023 geht so langsam auf sein Ende zu und wir nehmen das jetzt mal als Anlass, um einen großen Jahresrückblick zu machen. Und man kann sich wirklich nicht beschweren, dieses Jahr ist in Castrop-Rauxel eine ganze Menge passiert. Als ich nochmal durch unsere ganzen Themen, durch unsere Artikel geklickt habe, mich durch so ein ganzes Jahr, ist mir erstmal aufgefallen, wow, wir haben ganz schön viele Artikel. Und ich habe auch gedacht, stimmt, das war ja auch dieses Jahr, das war auch dieses Jahr. Also wir haben eine Menge zu bereden und weil das zu viel für eine Person alleine ist und auch zu viel für zwei Personen, haben wir dieses Mal drei Leute im Podcast und zwar gleichzeitig. Einmal meinen Kollegen Tobias Weckenbrock, ohne den gibt es ja quasi keine Podcast-Aufnahme, der ist ja hier, der gehört dazu.
Danke Nora, hallo.
Und unseren Redaktionsleiter Fabian Hollenhorst.
Hallo Nora, danke für die Einladung.
So, das Jahr hat angefangen, also vielleicht sagen wir es noch dazu, wir nehmen heute am 18.12. auf, also wenn jetzt nach dem 18.12. noch die Innenstadt in die Luft fliegt, dann ja, dann ist es leider nicht in unserem Rückblick drin, aber dann werden wir sicher eine Sonderfolge machen. Also wir fangen mal ganz von vorne an, am 1. Januar. Ich weiß noch, ich hatte Dienst, ist ja ein Feiertag, das heißt bei uns ist hier nicht volle Besetzung und Silvester war so, mittelruhig, ne, war ja immer noch so ein bisschen Corona-Einschränkungen und so. Deswegen, Silvester war relativ unspektakulär. Das Jahr hat aber mit einer kleinen, ungewöhnlichen Ausnahme, die ich immer noch ganz schön finde, angefangen. Es gab in Castrop-Rauxel 2023 kein Neujahrsbaby. Und eigentlich gab es immer eins. Also ein Kind, das wirklich an Neujahr geboren wird. Meistens gab es sogar mehrere, aber dieses Jahr gab es keins.
Tja, was machen wir dann da, Nora? Also ich kann mich wirklich, ich bin ja schon ein bisschen länger dabei, es gab immer eins und natürlich war das immer ein Bericht wert und ein Foto haben wir bekommen und so, das war irgendwie immer eine schöne Geschichte an Neujahr.
Ja genau und ich weiß noch, wie ich immer in der Geburtsstation des Rochus angerufen habe, wir haben quasi einen Deal mit denen, ne? Wir rufen da an und die sagen uns so ein bisschen Bescheid, fragen die Eltern, die müssen ja nicht mit uns reden, wir fragen ja immer, wollt ihr? Und ja, am Ende habe ich da ständig, ja und wie ist jetzt? Ja, es will nicht. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Und dann zum ersten Mal seit vielen Jahren gab es kein Neujahrsbaby.
Wenn man ja bedenkt, dass ungefähr 800 Kinder im Jahr geboren werden, dann sind natürlich über zwei am Tag. Das heißt, die Chance steht sehr gut. Ja. Es ist halt eher eine geringe Chance, dass genau an dem Tag kein Baby geboren wird.
Genau, unser Neujahrsbaby hat dann am 2. Januar als verspätetes Neujahrsbaby das Licht der Welt erblickt und dann konnten wir trotzdem drüber berichten. Aber ich fand es einen kleinen, schönen, ungewöhnlichen Start in dieses Jahr. Und wo wir gerade bei einem Start ins Jahr sind, dieses Jahr ist das erste Jahr für Fabian Hollenhorst, dass er in Castrop-Rauxel ist.
Ja, so schnell geht ein Jahr vorbei, ne? Also man glaubt es kaum.
Ja, gestern bist du quasi zum ersten Mal durch die Tür gekommen und zack, Dezember.
Was hätten wir nur ohne Fabian gemacht, Nora?
Eine ganze Menge, glaube ich, hättet ihr trotzdem gemacht, aber auf jeden Fall hättet ihr nicht mitbekommen, dass am 7. Januar ein riesen Polizeiereignis in Castrop-Rauxel stattgefunden hat.
Ruhig, wir müssen hier, ich habe hier eine Liste mit Themen, du bist zu schnell, es ist noch was vor dem Terroreinsatz passiert.
Jetzt bin ich aber gespannt, Nora.
Ja, es wird erst später im Jahr so richtig relevant, aber im Januar haben wir zum ersten Mal so richtig darüber berichtet, ey, dieses Jahr kommt das Extrablatt und das sind die Zeitpläne und so. Und da gab es zum ersten Mal so die wirklich frischen Infos. Wir wussten die ganze Zeit, ja, das kommt und das wird, aber so im Januar haben wir dann zum ersten Mal berichtet, so, das ist der Zeitplan.
Und das hat sich ja dann rausgestellt, gar nicht nur irgendein x-beliebiges Café. Eigentlich hätte man das ja vielleicht denken können, aber irgendwie hat das so ein bisschen die Innenstadt verändert, ne?
Ja, würde ich schon sagen. Und wo wir bei Veränderung der Innenstadt sind, wir waren gerade schon bei Fabian, das verbinden wir jetzt miteinander, denn am 7. Januar hat Fabian einen Kommentar geschrieben nach dem Motto, ja, wenn jetzt nicht alle Castrop-Rauxler mal hier schön in der Innenstadt shoppen, dann wird es jede Menge Geschäftsschließungen geben. Und ich dachte, wir nehmen mal diese These und gucken am Ende unseres Rückblicks mal, hatte Fabian recht oder nicht?
Ja, vielleicht haben aber auch alle Castrop-Rauxler meinen Wunsch in Erfüllung gehen lassen und haben einfach frequentierter in der Innenstadt eingekauft. Das wäre ja auch ein schönes Jahresabschlussgespräch hier zwischen uns, wenn das in Erfüllung gegangen wäre.
Das stimmt. Wir werden am Ende drauf schauen und dann kommen wir jetzt auch zum großen Thema, was uns am Jahresanfang beschäftigt hat. Ich glaube, jetzt quasi mit dem Ereignis geht unser Jahresrückblick so richtig los. Ihr könnt euch alle einen Tee nehmen, auf die Couch setzen. Der Terroreinsatz an der Langstraße in Castrop-Rauxel. Erinnert ihr euch noch, also ich erinnere mich noch sehr genau an den Abend. Wie war der Abend für euch?
Erst ich oder erst du?
Lass mich zuerst, denn ich kann mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ihr wart ja im Zirkus. Das heißt, ihr habt ja die Anfänge gar nicht so mitbekommen.
Ja, das war witzig. Unser Unternehmen hatte eingeladen und alle Mitarbeiter waren im Flickflack in Dortmund in der Nähe der Westfalenhalle.
Also so wirklich alle.
Und wir saßen gefühlt nebeneinander. Ich weiß gar nicht mehr, oder du hinter mir.
Nee, ne? Wir saßen wirklich nebeneinander.
Ja, das war schön. Bis dann irgendwie diese Nachricht kam von Fabian, da ist was im Busch in Castrop-Rauxel.
Ja, und da war Fabian ja noch ganz neu.
Genau, deswegen dachte ich schiebe mal Bereitschaft an meinem ersten Wochenende in Castrop-Rauxel und gehe nicht zur schönen Zirkusveranstaltung, bis ich dann, ich glaube gegen 18 Uhr, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, benachrichtigt wurde, dass sich eine große Ansammlung von Feuerwehrleuten aus dem ganzen Kreis und noch darüber hinaus gerade an der Feuerwehrwache in Castrop-Rauxel treffen. Und das ist natürlich für uns so der erste Hinweis, die Alarmglocken schlagen, okay, was machen so viele Feuerwehrleute in Castrop-Rauxel? Dann überlegt man eine ganze Zeit, fährt man da jetzt hin, machen die vielleicht nur eine Übung, man ruft einige Leute an. Und hat natürlich auch seine Quellen, aber es hat sich sehr schnell für mich verdichtet, okay, da passiert heute irgendwas. Und das war echt der Stand bis Mitternacht, dass irgendwas passiert. Und Wir wussten, also wir haben auch nicht irgendwas hinterm Berg gehalten, sondern wir wussten es einfach nicht, was da passiert.
Ja, eine Sache war doch rätselhaft, ne? Weil es gab was an der Feuerwache, aber auch irgendwie am Berufskolleg da, die Ecke Lange Straße.
Ja, ne? da haben sie sich auch gesammelt. Also ich weiß noch, dass es... Tobi und ich saßen da im Zirkus, ne, und wir haben sogar noch so gescherzelt, ne, wenn heute was passiert, dann ist ja keiner da. Und irgendwann hat dann unser ehemaliger Redaktionsleiter hat uns geschrieben, ja, ich habe dem Fabian mal eure Privatnummern gegeben, weil bis dahin hatten wir das einfach noch nicht gemacht. Irgendwann tauscht man die so mal für Notfälle aus, aber noch nicht nach einer Woche irgendwie, haben wir nicht dran gedacht. Weil da ist irgendwas. Ich dachte so, oh, fuck. Und dann hieß es irgendwann, ja, da ist irgendwas mit SEK. Und dann wusste ich schon, wird doof. Und dann war die Vorstellung gerade vorbei, irgendwie um 21 Uhr, schlag mich tot. Und dann habe ich Fabian angerufen und meinte, ja, wäre vielleicht echt besser, wenn ihr kommt. Und dann hat Tobi, eine Kollegin und mich, hast du dann direkt quasi vor die Tür des Einsatzes gefahren. Ja, und dann haben wir alle eine lange, lange, lange Nacht erlebt. Und ja, ich weiß noch, deine Frau hat dich ein bisschen angeschissen, weil du so schnell gefahren bist, weil wir uns echt beeilt haben von Dortmund aus.
Natürlich habe ich mich immer an die Tempolimits gehalten, aber ich war schon knapp an der Kante, glaube ich.
Zumindest hast du stark beschleunigt wahrscheinlich. Für mich war es sehr gut. Ich habe ja da seit 18.30 Uhr dann Dienst geschoben vor der Feuerwache. Habe natürlich auch einige Kollegen akquiriert, die freie Mitarbeiter bei uns sind, Fotografen und Leute, die sich ein bisschen in der Szene auskennen. Und vor Ort hat man relativ schnell gemerkt, okay, wir sind nicht die Einzigen, die es mitbekommen haben. Man wundert sich ja dann manchmal, wie schnell auch regionale Medien dann vor Ort sind. Es waren Leute dann in irgendwelchen Vans, die an der Feuerwache standen und auch gewartet haben. Wir haben lange überlegt, auch in Vorbereitung auf Mitternacht, was könnte es denn sein? Könnte irgendwas bei Rain Carbon sein? Könnte es irgendwo, weiß ich nicht, ein Geschäft geben, was hochgenommen werden soll? Aber an einen Antiterroreinsatz hätte ich persönlich nicht gedacht.
Nee, ich auch nicht. Kam ja auch quasi völlig unvermittelt, ne? Ja, gehen wir mal in die Dinge hinein. Da wussten wir, als ich glaube, das erste, was wir erfahren haben, war ein geplanter Terroranschlag. Und dann kamen ja die Bilder, die quasi, ja, die bis heute diese Nacht prägen. Ein Mann trägt so eine Felljacke mit Leder drüber, so halb über die Schulter geschwungen, läuft da so ein bisschen nackt verschwitzt, wird er von Einsatzkräften in voller Montur, also mit allem Helm, Superausrüstung, wird er da abgeführt. Und wenig später dann noch ein zweiter Mann, ebenso elegant gekleidet, als hätte man ihn gerade aus dem Schlaf gerissen. Und ja, die beiden wurden dann von der Langen Straße eskortiert von den Einsatzkräften zur Feuerwache, wo eine riesige Dekontaminationsanlage aufgebaut war, weil eben ganz schnell dann im Raum stand dieses Schlagwort, die haben da mit Chemiewaffen irgendwas gemacht.
Genau, und aus dem Grund dachten wir vor Ort auch eine ganze Zeit lang, dass es wahrscheinlich ein Drogenlabor sein müsste. Dort wird ja auch mit Chemikalien experimentiert und wir haben diese Spezialkräfte an der Feuerwache gesehen und haben diese Waschstraße, in Anführungszeichen nenne ich es mal, gesehen, die aufgebaut wurde. Und das macht man auch, wenn so ein Drogenlabor hochgehebelt wurde. Man muss sich vorstellen, wir waren bis 0 Uhr an der Feuerwache, dann kam das Einsatzstichwort von der Polizei, dass wir an die Lange Straße fahren und wir sollen bitte hinterherfahren, woran sich auch, das haben wir auch kritisiert, nicht alle alle gehalten haben, sondern die sind dann schon mal schnell vorgefahren. Wir sind zusammen mit der Polizei in die lange Straße gefahren und haben dann eben diese Bilder, die von dir beschrieben wurden, gesehen. Und selbst da, als die dort rausgebracht wurden, wussten wir noch nichts von einem geplanten Terroranschlag angeblich oder einem Antiterroreinsatz, sondern da war uns auch noch völlig unklar, warum diese Männer da jetzt rausgeholt wurden. Das war dann vielleicht so 2 Stunden später, wo sich das dann rumgesprochen hatte, da kam auch noch nichts offiziell von der Polizei, dass die ersten Medien und wir auch, wir haben es auch mit als Erste berichtet, von einem Antiterroreinsatz und von Hinweisen von ausländischen Geheimdiensten gesprochen haben. Und die Nachricht wurde dann sehr schnell verbreitet und hat sich dann ja auch bestätigt.
Mhm. Es ist ja, Castrop-Rauxel stand da ja wirklich im Fokus von ganz Deutschland. Es hat ja wirklich jeder berichtet, auch ausländische Medien haben berichtet, was ja wirklich jetzt im Fall von Castrop-Rauxel eher selten passiert. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. Es war eine total wilde Zeit, auch die Tage danach, da überschlug sich dann ja alles. Der Bürgermeister meldete sich zu Wort und so. Tobi, du bist ja schon deutlich länger in der Stadt. Wie hast du das alles so wahrgenommen, das absolute Schlaglicht, was da auf der Stadt lag?
Ja, ist wirklich in dieser Form, in dieser Tiefe, in dieser Breite ist es sehr ungewöhnlich. Also es kommt wirklich in den Jahren, in denen ich hier verantwortlich war, kam das nicht vor. Fast nicht. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, ob mir irgendwas anderes einfällt. Aber ja, ehrlich gesagt, beim Stichwort Terror und irgendwie Islamismus, da gehen halt alle Lampen an, ne? Alle Alarmleuchten. Und da ist natürlich immer ein großer Fokus, gerade wenn man jetzt so an Anis Amri oder so denkt, solche Geschichten, die hallen natürlich irgendwie bis heute nach. Und ja, in welcher Form das jetzt vergleichbar ist mit anderen Einsätzen, sei jetzt erstmal so dahingestellt. Aber hier gab es einen Hinweis darauf, dass so ein Anschlag geplant ist. Und im Prinzip kann man ja am Ende eigentlich auch sagen, er wurde in dieser Weise vereitelt.
Wir werden im Laufe unseres Rückblicks sicher noch mehr drauf zurückkommen, weil das ist ja tatsächlich ein Fall, der jetzt zu Ende erzählt ist am Ende, ne? Die beiden wurden festgenommen irgendwann, ich beschleunige mal ein bisschen, wir haben so oft drüber gesprochen, deswegen die harten Fakten kennen wahrscheinlich fast alle. Also die beiden wurden festgenommen, saßen in U-Haft, irgendwann, es waren ja 2 Brüder, irgendwann wurde der ältere der beiden, wurde wieder freigelassen, weil man gesagt hat, der hat nichts damit zu tun gehabt.
Knapp 3 Wochen später, glaube ich.
Ja, und dann wurde irgendwann gegen den Jüngeren verhärteten sich die Verdachtsmomente, wie das immer so schön heißt. Jalal J. heißt er, deswegen darf man auch bis heute quasi diesen abgekürzten Namen benutzen für ihn. Und ja, am Ende stand er dann vor Gericht und wurde jetzt auch quasi vor Jahresende verurteilt. Das heißt, diese Geschichte, Terroreinsatz an der Langen Straße, die hat sich zu Ende erzählt in allen Formen, die der Rechtsstaat so bietet. Wir werden sicher auf den Gerichtsprozess später nochmal zurückkommen. Ich habe ja hier meine schöne Liste und der war ja nun mal nicht im Januar, sondern einen Tacken später. Ich würde sagen, wir schließen das Kapitel Terroreinsatz und gehen ein Stückchen weiter. Und zwar zum Ruma-Grill. Das ist jetzt eine weniger tragische Episode im Castrop-Rauxler-Jahr. Und vor allem hatte die ein Happy End. Da würde ich gerne vorgreifen. Also der Ruma-Grill in Dorf Rauxel hat geschlossen. Es gab eine Imbisslegende, Archie. Und ich muss sagen, ich kannte den vorher nicht und ich war echt überrascht. Wir hatten berichtet, okay, der schließt jetzt wirklich, ist vorbei. Und die Reaktionen waren extrem.
Habe ich so auch ehrlich gesagt noch nicht mitbekommen. Da war ich ja immer noch nicht wirklich angekommen in der Stadt, aber dass so viele sagen, dieser Mann, diese Legende tritt gerade ab, da war ich wirklich überwältigt, weil das hat man jetzt auch nicht bei jedem Imbiss, der schließt.
Ja, wirklich. Und es war extrem, wie viele Leute geschrieben haben und Erinnerungen und so. Und wenn man dann aber sich auch mal Dorf Rauxel vor Augen führt, so viel ist da jetzt auch nicht an anderer Auswahl, ne? Wenn man irgendwie auf dem Heimweg noch eben eine Pommes holen will, dann war halt das die einzige Adresse.
Genau. Wir hatten so ein ähnliches Echo ein paar Jahre vorher bei Willi im Nordgrill. Das war vergleichbar. Aber Archie, wie gesagt, 38 Jahre stand der da hinter der Theke. Im Prinzip waren die Leute Handwerker, aber auch Nachbarn und so. Alle kannten ihren Archie. So. Und dann war der Archie nicht mehr Archie, sondern Billy.
Genau. Das ist nicht quasi direkt das schöne Ende für diese traurige Nachricht. Der Ruma-Grill, der hat direkt eine Nachfolge bekommen und zwar aus dem Ruma-Grill wurde das Billys und da gibt es jetzt griechische Spezialitäten und wir haben einen freien Mitarbeiter, Lars Biermann, der eigentlich vor allem im Sport arbeitet und der ist auch Castrop-Rauxler, hier tief verwurzelt und der hat letztens gesagt, Halbdorf Rauxel geht da essen, also der ist gut angekommen und irgendwie freut mich, dass so eine traurige Nachricht am Ende dann doch gut ausgegangen ist.
Soll ja auch viele Griechen geben, die eine ganz passable Currywurst hinbekommen. Die wurde ja oftmals auch gelobt bei Archie. Und wenn er auch eine gute Currywurst macht und dazu noch ein gutes Gyros, dann glaube ich, haben die Menschen dort die beste Anlaufstelle direkt vor der Tür.
Ja, und es sieht auch, also das klingt jetzt vielleicht fies, aber das sieht jetzt von außen ein bisschen schöner aus. Also vorher hatte es halt schon diesen sehr 90er-Flair mit so Stickern von Hamburgern an der Scheibe und so. Und jetzt sieht es schon ein bisschen moderner aus, würde ich sagen. Wir machen weiter und zwar kommen wir zu den Sparmaßnahmen. Eigentlich ja eine Nachricht aus 2022, weil das Gas gespart werden musste, hat man das Hallenbad geschlossen, die Turnhallen wurden runtergekühlt und so. Es gab einen riesen Auflauf, da haben wir auch noch gesagt, Tobi, das haben wir schon ewig nicht gesehen, dass Leute, und zwar viele Leute, ungefähr 400 haben wir am Ende gezählt, vor einer Ratssitzung demonstriert haben, mit Bannern, Kinder, wirklich quer durch alle Altersgruppen, die gesagt haben, ihr könnt uns doch jetzt nicht die Turnhallen runterkühlen und das Schwimmbad schließen. Es kam aber so und dann kam aber, und damit sind wir in diesem Jahr, im Mitte Januar kam dann die gute Nachricht, ja, die ersten Maßnahmen, die werden so langsam wieder aufgehoben. Diese Nachwehen davon, ne, also von der Schwimmbadschließung, von den Turnhallen, die runtergekühlt wurden, von diesen ganzen Sparmaßnahmen. Habt ihr die dieses Jahr noch gespürt oder war das so ein 2022-Ding?
Boah, ja, ich kann mich noch super daran erinnern, als es dann in den Hallenbädern so 3-4 Grad kühler wurde und man dachte, ach so 28 Grad, so Wasser an der Uferstraße in diesem Leerschwimmbecken, das ist ja noch erträglich. Aber wenn man dann reingeht, man kommt aus der einigermaßen warmen Dusche und geht dann in diese 28 Grad, dann denkt man doch, okay, 32 war doch irgendwie angenehmer. Aber gut, ich meine, wir haben es ja getan, um zu gucken, dass wir die größten Krisen irgendwie vermeiden. Und da ging es ja nicht nur um Castrop-Rauxel, sondern eigentlich um Gesamtdeutschland, plötzlich der Gashahn zu, durch den Krieg in der Ukraine. Und na klar, muss man sich da irgendwie beteiligen. Wie sich das jetzt so übers Jahr entwickelt hat, ehrlich gesagt, in diesem Herbst hätte ich jetzt Anfang des Jahres gedacht, wird uns sowas wieder treffen. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich miteinander sind, was spüren wir jetzt noch davon, dass kein Gas mehr aus Russland kommt? Ich glaube, da hat jetzt das Heranwanzen auch der Bundesregierung dann an neue Gaspartner, wie zum Beispiel im Golf, das hat ein bisschen dafür gesorgt, dass wir um die allergrößte Krise hier eigentlich drumherum gekommen sind, würde ich sagen, oder?
Ich glaube, die Sparmaßnahmen haben aber trotzdem natürlich Wirkung gezeigt. Wir haben sie auch ausgewertet. Ich weiß nicht, ob das noch kommt in deinem Jahresrückblick, Nora. Aber es hat ja wirklich was gebracht. Und in dieser schweren Zeit, wo es akut war, war es, glaube ich, mehr als notwendig. Und das dann auch alle mitziehen. Es gab Proteste, es war ein Thema, es war ein Aufregerthema. Wir haben ja auch zuhauf drüber berichtet. Aber es muss natürlich immer für sowas auch ein Ende geben. Wir können die Bürger und uns damit auch nicht ewig damit belasten.
Jetzt hast du mich voll auf dem kalten Fuß erwischt. Ich habe die Grafik noch gesehen und dann dachte ich, ja komm, so ausführlich müssen wir nicht drüber reden.
Aber sie war erfolgreich, das kann man glaube ich sagen.
Ja, ja, also es hat auf jeden Fall was gebracht, das Gespare. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt quasi das letzte Mal war. Wir hatten das ja jetzt in den vergangenen Jahren mehrfach, dass es so eine kollektive Kraftanstrengung gab. Erst bei Corona mit Masken tragen und einander helfen und so. Dann jetzt bei der Energiekrise. Ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt noch öfter erleben werden, weil es fühlt sich ja schon so an, als würden wir von der einen in die andere Krise schlittern.
Absolut. Und ich habe jetzt die Zahl, ich habe kurz recherchiert. Also der Bürgermeister sprach tatsächlich im Januar, und darauf beziehst du dich ja gerade bei unserem Jahresrückblick, davon, dass in Castrop-Rauxel zwischen November und Dezember 17,2% eingespart wurde im Vergleich der Mittel aus 2017 bis 2021. Das hängt ja auch immer, wie kalt war es jetzt, wenn es wochenlang Minusgrade gibt und so weiter. 15-20% waren das Ziel, 17 wurden damals erreicht. Das hat uns zumindest der Bürgermeister gesagt, das glauben wir an dieser Stelle mal. Also am Ende Ziel erreicht. Der Krieg in der Ukraine ist leider immer noch da.
Das stimmt. Das wird uns wahrscheinlich leider auch 2024 noch beschäftigen. Und wir haben ein zweites Ende. Und zwar, na, obwohl kein richtiges Ende, würde ich sagen, die Corona-Teststelle hat geschlossen. Da dachte ich auch, das wäre doch eigentlich früher gewesen. Aber es war erst dieses Jahr. Die hier am Marktplatz, die neben der Apotheke, ne, da waren viele ganz oft. Ne? Das war halt so eine dieser Mach-Online-Termin, lauf hin. Ich weiß noch, als ich zum zweiten Mal Corona hatte, habe ich da auch meinen positiven Test mir abgeholt. Die Teststelle hat erst im Januar geschlossen, diesen Jahres.
Ja, irre. Und wir hatten die ja irgendwie an jeder Ecke gefühlt. Ich fahre öfter auf Schwerin lang, da an der Dortmunder Straße. Da gab es immer diese Teststelle. Und was haben wir berichtet über Inzidenzen, Öffnungszeiten? Ja. Und wie wirkt der Test? Und wann muss ich mich in Isolation oder in Quarantäne begeben? Und irgendwie...
Ach, ich weiß noch, wir waren live vor Ort bei der Eröffnung der großen Teststelle an der Europahalle.
Ja, die Stadt hat ja Beschäftigung auch für die Mitarbeiter der Forum GmbH gesucht, die sonst für die ganzen Veranstaltungen zuständig sind. Die haben dann Abstriche genommen.
Ja, ne? Und ich weiß noch, wie wir da, die hatten dann erzählt und dann hatten wir den ersten positiven Test und sie haben erzählt, wie sie so vor diesem ersten positiven Test standen und den fassungslos angeguckt haben, weil sie sich dachten, Gott, die Person, die da gerade war, die hatte Corona. Und heute denkt man sich so, ach ja, Corona, ne? Ach, du auch? Ja. Gute Besserung.
Ich bin damals ganz am Anfang noch mit meinen Kindern nach Recklinghausen zu so einer Drive-In-Teststelle gefahren. Das war irgendwie alles ganz neu und da musste ich hin, weil ich Corona-Kontakt hatte damals und da war ich auch 2 Wochen amtlich verordnet in Quarantäne zu Hause mit den Kindern und musste noch so, da habe ich noch per Brief so 8-seitige Ausdrucke bekommen, was man alles machen muss und meine Frau auch, also in zweifacher Ausfertigung, das war alles noch so, das war alles nicht mehr dieses Jahr und auch nicht mehr letztes, aber irgendwie der Anfang von Corona, das wirkt alles so,
ja, wenn man sich das dann
aus der Zeit. Und dann liefen da so voll kostümierte Leute, die dann mit Abstand und mit so einer Astronautenmaske meinem Kind dann Abstrich genommen haben. Alles wirklich Wahnsinn und irre. Ja, und diese letzte Teststelle oder eine der letzten, die dann geschlossen hat, da ist jetzt ein Parteibüro der Grünen drin. Ehrlich gesagt ist mir das viel lieber, dass da jetzt die Politik eingezogen ist und nicht mehr irgendwelche komischen Stäbchen in Nasen und Münder eingeführt werden müssen.
Aber Corona ist ja gerade wieder... bei unserer Aufnahme, während unserer Aufnahme ein großes Thema. Mhm. Und wir haben ja auch in der Redaktion besprochen, wie wollen wir es angehen? Wollen wir mal wieder eine Inzidenz erfragen beim Kreis? Sowas wird ja auch nicht mehr herausgegeben vom Gesundheitsamt. Nur es macht ja einfach keinen Sinn mehr, denn diese öffentlichen Tests, die werden ja auch nicht weitergegeben. Also jeder kann sich selber noch auf Corona überprüfen und die Tests gibt es ja auch mittlerweile überall im Supermarkt und sonst wo. Aber dann bleibt man halt zu Hause und man muss es nirgendwo melden. Das heißt, die Dunkelziffer ist ja viel, viel höher als irgendwelche Corona-Zahlen, die ein Krankenhaus zum Beispiel erfasst oder sonst was. Und man kann es eigentlich nur an der Lage im Krankenhaus aktuell festmachen und an natürlich Personalausfällen. Überall haben wir Krankheitswellen und sonst was. Nur es betrifft nicht mehr so viel. Ich finde auch ein Testzentrum, wenn ich es jetzt sehe, sehr befremdlich. Ich habe letztens eins im Rathaus, in der Rathausgalerie in Essen gesehen. Ich fand es einfach sehr befremdlich, dass es diese Teststelle noch gibt. Und ihr werdet es auch kennen, wenn Leute mit Masken rumlaufen, wir haben es damals uns dran gewöhnt und wir haben auch gedacht, oh, wenn man dann krank ist, später wird's normal mit Masken rumzulaufen, wie es ja in vielen asiatischen Ländern der Fall ist. Ich finde es allerdings komisch, wenn mir jetzt jemand mit Maske gegenüber sitzt.
Echt?
Wobei es eigentlich oftmals besser wäre.
Ja, ich denke mir immer so, besser. Also dann denke ich vielleicht hoffentlich bist du wirklich krank und trägst sie, weil du krank bist und mich nie anstecken willst.
Ziemlich wahrscheinlich. Ich war vorhin noch Geld abheben bei der Postbank und da war einer neben mir am Kontoauszugsdrucker, dachte ich auch, ja gut, der wird jetzt Corona haben, hältst du dich mal schnell fern oder haust schnell wieder ab. Aber ich meine, ist ja gut, dass es jetzt diese FFP2-Masken gibt, dass wir sie kennen und dass viele sie einfach auch nutzen, damit man sich nicht gegenseitig ansteckt. Was nicht dazu führt, dass es keine Infektionskrankheiten mehr gibt. Aber das wisst ihr aus eurem privaten Umfeld sicher auch sehr genau.
Ja, das stimmt leider. Wir machen weiter und gehen auf eine Nachricht, die ehrlich gesagt mich also wirklich total erschrocken hat. Also die kam völlig von hinten um die Ecke. Und zwar, dass die Bäckerei Fieting geschlossen hat. Tobi, du warst da quasi im Dauerbäckereieinsatz.
Ja, Bäckerei Fieting, so ein richtig alteingesessener Betrieb, der nicht mehr in der Hand des einstigen Betreibers oder der Familie war, sondern weitergeführt wurde von einem einstigen Angestellten, wirklich einem Bäcker aus richtig Leidenschaft, der wirklich sich da unter Hingabe für diesen Betrieb eingesetzt hat. Und am Ende wurde im Prinzip auch das zum Verhängnis, weil es wurden, glaube ich, die Bücher nicht mehr so richtig sauber geführt, weil er einfach immer in der Backstube stand und sich vielleicht nicht um das gekümmert hat, um das sich eine Geschäftsführung vielleicht in erster Linie kümmern muss, nämlich dass ein Betrieb rund läuft. Und ja, am Ende war einfach die wirtschaftliche Situation für die Bäckerei Fieting nicht mehr so, dass sie weiter existieren konnte. Man fand keine Fachkräfte mehr, die eben den Job möglicherweise des Bäckers machen konnten, der dann immer selbst am Backofen stand, statt sich um die Finanzen zu kümmern. Ja, die Brötchenpreise waren nicht mehr die man früher nahm beim Kunden. Das liegt aber auch daran, dass einfach der Rohstoffeinsatz viel, viel teurer geworden ist. Und wir waren vorhin beim Thema Energie. Energiekosten haben sich für viele Betriebe einfach deutlich erhöht, zum Teil verdoppelt. Und ja, für Feating kam in der Hinsicht dann das Ende. Und das ist eigentlich schade, denn so Handwerksbetriebe, die in Castrop-Rauxel, aus Castrop-Rauxel sind, die gibt's heute nicht mehr so viel. Wir haben noch die Bäckerei Aufenberg, interessanterweise auch nur 200 Meter Luftlinie mit den eigenen Filialen, mehreren Filialen entfernt. Aber trotzdem war irgendwie dieses Ende der Bäckerei Backstube Feating wie ein Stich ins Herz für viele Menschen, die in Ikon wohnen, aber in gewisser Weise auch ein bisschen für mich, weil mit Feating hat viele Schulen beliefert und OGSen, viele Heime, Altenheime, Seniorenheime, aber auch zum Teil noch Kioske in meiner direkten Wohnumgebung, und das gab es dann irgendwie alles nicht mehr.
Ja, es war wirklich eine echt traurige Nachricht, und vor allem anders als zum Beispiel der Rummer Grill, für den dann schnell eine Nachfolge gefunden war, gab es da ja auch keine, ja, richtig gute Nachricht. Es war eher nochmal so, dass es hat dann ja Malzers eine neue Filiale in der Straße eröffnet, und das hat sich so ein bisschen Kapitalismus in der Premium-Edition angefühlt. Also der kleine lokale Bäcker, der es nicht mehr durchgehalten hat, der muss jetzt gehen, und dafür kommt die große Kette mit ihren Brötchen, die halt, ja, sind halt Massenproduktionsbrötchen, ne?
Genau, wobei das eine mit dem anderen direkt gar nichts zu tun hatte, muss man auch sagen, weil Malzer hatte den Plan schon vorher und war aber Feating noch nicht bekannt. Also da gab es schon Absprachen. In dem Lokal, wo jetzt Malzers ist, war ja vorher ein längerer Leerstand. Da war über Jahrzehnte eine Seemann-Filiale, also so ein Textiler, und eigentlich stand schon fest, dass da ein Malzers dann reingehen wird. Ja, und Malzers.
Das hat sich aber trotzdem irgendwie so, also klar, das hatte nichts miteinander zu tun, du hast schon recht, aber es hat sich irgendwie so, ach, so bitter angefühlt dann jetzt in der Rückschau, als ich nämlich dann nochmal so die Texte hintereinander gesehen habe, ne, Feating schließt, traurig, und jetzt kommt die Kette.
Ja, irgendwie schon, genau. Und deshalb ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr, dass Bürgermeister Cravagna sich jetzt irgendwie am Wochenende fotografiert hat, nochmal mit Familie Aufenberg. Denn die sind jetzt der letzte verbliebene Handwerksbäckereibetrieb mit 6 Filialen in der ganzen Stadt, also vor allem im Norden. Hier in der Altstadt gibt es eine Filiale, die ist so irgendwie auf Pause gestellt. Wenn man am Münstertor durch die Schaufenster guckt, dann könnte theoretisch Aufenberg da täglich offensichtlich, so sieht es zumindest aus, wieder eröffnen. Machen sie aber nicht, weil Frau Aufenberg sagt uns, ihr fehlen einfach Bäckerei-Fachverkäuferinnen und Verkäufer, es fehlen Fachkräfte. Und das ist irgendwie fast genauso bitter. Jetzt war ich ja bei der Eröffnung des Malzers da. Also man kann wirklich Malzers in der Hinsicht keinen Vorwurf machen. Die bieten gute Produkte, glaube ich. Die haben es richtig schön eingerichtet. Es ist ein tolles Backcafé. Und es war auch richtig viel los da, glaube ich, in den ersten Wochen. Also es ist nicht so, als würde in der Stadt jeder sagen, oh nee, die Blöden von Malzers. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Aber ja, wie sich das jetzt da im Wettbewerb auswirkt, da können wir natürlich auch in die Bücher von Aufenbergs nicht reinschauen, aber natürlich bleiben wir an dem Thema dran und hoffen, dass es auch hier weiterhin eine Chance gibt, für Handwerk vor Ort am Markt zu bestehen, klar.
Ich finde es ja generell sehr interessant, dass, nehmen wir jetzt mal die Castroper Altstadt als Vergleich, es gibt einfach eine große Bäckerdichte in der Stadt, also wir nehmen Schickentanz, Grobe, dann haben wir verschiedene andere Filialisten noch, die Backwaren anbieten. Und das hat man in Ikka natürlich auch. Ich glaube, noch schlimmer wäre es, wenn Malzers ganz plötzlich gekommen wäre und Feating hätte dann schließen müssen, weil Malzers da ist. Ich glaube, das wäre der größere Knockout gewesen, um auf den Bürgermeister zu sprechen zu kommen. Ich finde es gut erstmal, dass er die Familie Aufenberg besucht, auch nach jetzt eine vielleicht mit Start einer Konkurrenz nicht ganz einfachen Wochen, die da hinter denen liegen. Es gab natürlich aber auch direkt Kritik unter dem Facebook-Post von Reiko Cravagna, die laut wurde und da, wo gesagt wurde, ja, ihr habt es ja zugelassen, ihr, die Politik oder die Verwaltung, man weiß es nicht ganz genau, dass dort ein Filialist mit Malzer reinkommt. Und da sagte Bürgermeister Cravagna auch, ja, wir können es aber auch nicht verhindern. Also das ist der ganz normale Markt und das ist eine Sache zwischen Mieter und Vermieter. Das heißt, die Kritik, und die ist auch wirklich ungerechtfertigt, muss man sich da nicht anziehen. Man muss nur gucken, wie kann ein Bürgermeister, ein Stadtoberhaupt, Unterstützung geben für die Leute, die unsere Gesellschaft da wirklich ankurbeln mit Handwerksbetrieben. Und Malzers ist ja auch, sie haben viele Filialen, aber es ist jetzt ja auch nicht ein Weltunternehmen.
Genau, mit dem Unterschied, wenn Feste in Ikern stattfinden, dann sind halt die Aufenbergs dabei. Die packen mit an, die liefern die Backwaren, die sind da, die sponsern auch verschiedene Aktionen, weil sie auch familiär natürlich da verwurzelt sind. Das ist immer diese Debatte, macht Amazon was in der Castroper Altstadt? Nö, aber die Buchhändler von vor Ort oder die Drogeriemärkte oder so, die machen hier was. Oder So, aber eben nicht die Großen, die irgendwie überall sind, die engagieren sich im Zweifel nicht für das Dorf Castrop-Rauxel.
Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer, weil wir damit natürlich auch ein Thema anschneiden, was dieses Jahr alle beschäftigt hat. Die Inflation, die immer noch gefühlt durch die Decke gestiegen ist, das merkt ihr sicher auch beim Einkaufen. Man guckt so aufs Warenband und denkt sich so, ja, das kostet vielleicht 30 €, und dann steht man da, und jetzt 50 € bitte, wie bitte? Also es ist ja schon so, dass alles extrem viel teurer geworden ist. Gut, wir drei nagen jetzt echt nicht am Hungertuch, aber es gibt ja Leute, für die sind diese 20 €, die der Einkauf dann mehr kostet, die 20 €, die sie nicht haben. Und dann kann man ja irgendwie schon verstehen, wenn man sagt, komm, dann greifen sie halt zum Billigprodukt. Den Menschen geht es halt immer schlechter, sie haben immer weniger Geld in der Tasche. Und dann kann ich auch irgendwie verstehen, dass sie, ja, dass sie dann eben zum Billigprodukt greifen. Ich kann es verstehen. Also ich würde da keinen so einen richtigen Vorwurf draus stricken, auch wenn es natürlich bestimmt Leute gibt, die sagen, pff, ich habe das Geld, aber mir ist es das nicht wert.
So ist es. Ich war gerade beim Friseur, da war genau das Thema. Der Friseur hat mir auch gesagt, irgendwie alles teurer geworden. Er weiß gar nicht, er braucht eigentlich bald ein neues Auto, weiß gar nicht, wie er sich das leisten soll. Ne? Ist richtig.
Wir machen weiter mit einem Thema, das ich nicht in diesen Jahresrückblick genommen hätte, wenn es nicht noch quasi ein Sequel dazu gegeben hätte. Und zwar ist diese Meldung vom 3. Februar. Ich habe gerade die Daten so ein bisschen verschludert. Ich versuche sie jetzt mal dazu zu sagen, damit wir auch den Überblick behalten. Also am 3. Februar vermeldete unser Chefreporter Tobias Meckenbrock, Storebox eröffnet bald in Castrop-Rauxel-Lage, und zwar in der Altstadt. Ja. Erstmal jetzt keine absolut spektakuläre Meldung.
Stimmt.
Später im Jahr wurde es dann allerdings spektakulär.
Ja, genau. Storebox ist ja eigentlich so ein Vermieter von Lagerboxen. Also die machen Ladenlokal in kleine Boxen. 80 Stück ungefähr sind das in der Dortmunder Straße, also direkt neben der Bettenwelt Schülken. Also wenn man von außerhalb reinfährt, von Goldschmieding aus, dann kann man da nicht ungesehen dran vorbeifahren. Es ist erstmal gut, dass damit ein Ladenlokal belegt ist, aber so klassisch Altstadt und Innenstadt ist das natürlich nicht. Es sind einfach nur Lagerräume. So, und die kann man da mieten bei Storebox. Und das Interessante war eher nicht die Eröffnung, sondern das, was ein bekannter FDP-Politiker aus dem Stadtrat, namentlich Nils Bettinger, der hier in der Altstadt wohnt, uns im, ich weiß gar nicht wann, hast du das Datum auch parat? Du?
Nee, leider nicht. Es war vor ein paar Monaten. Ich weiß nämlich noch, wie du mit ihm telefoniert hast, ja. Und ich saß dir gegenüber, und das war dieser klassische Moment, wenn man nur die eine Seite des Gesprächs hört, und dann fragtest du so, und sie können das auch vormachen? Ich so, was soll da vormachen? Mit welchen? Und ich hörte schon so, es geht im Storebox, und dann so, ja, dann müssen sie jetzt sofort vorbeikommen. Und dann legtest du auf, und 10 Minuten später kam Nils Bettinger dann höchstpersönlich in die Redaktion. Er hat es ja nicht so weit. Und dann stellte sich heraus, dass Storebox ein echtes Problem hat.
Genau, er hat nämlich im Internet, also Nils Bettinger kennt sich ein bisschen mit Programmiersprache aus, mit HTML-Sprache und was man da so alles braucht. Der ist ja Informatiklehrer und hat sich tatsächlich auf der Website dieser Firma, die aus Österreich kommt und irgendwie gefühlt hunderte von Läden in Deutschland in den letzten 5 Jahren aufgemacht hat, da hat er sich so ein bisschen im Quellcode umgeschaut. Das ist also der Code hinter einer Website. Den sieht man als normaler Mensch eigentlich nicht, aber jeder normale Mensch, der sich damit auskennt, kann den abrufen, indem er irgendwo einen Rechtsklick oder Datei speichern untermacht und sich mal so diese Website anschaut. Und irgendwo in diesen Daten versteckten sich für die über 80 Storeboxen, von denen auch einige vermietet waren, versteckten sich die Zugangscodes für die Schlösser. Das heißt also, jeder Kunde, der einen Zugang zu der Haupteingangstür hatte, konnte zu einer gewissen Zeit in alle Boxen reingehen und einfach tendenziell, theoretisch was mitnehmen, was ihm gar nicht gehört. Das hat Nils Bettinger aufgedeckt, und weil das so unglaublich schien für uns, haben wir uns dann mit ihm reinbegeben, und er hat uns vorgemacht, tatsächlich 5 Boxen, 2 davon waren vermietet, 3 davon waren frei, unter unseren Augen zu öffnen und dann auch direkt wieder zu verschließen. Also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, ich war ja dabei, also da würde ich auch unter Eid schwören, dass das so gelaufen ist, aber um es zu demonstrieren, zu journalistischen Zwecken, haben wir 5 Boxen aufgemacht, wieder zugemacht und dann berichtet.
Es war wirklich eine krasse Nummer, und wir können jetzt alle Storebox-Kunden beruhigen, das Sicherheitsleck wurde natürlich geschlossen.
Genau, da waren so Vorhängeschlösser, die haben dann innerhalb weniger Tage, nachdem wir sie darüber informiert haben, die Schlosscodes geändert und auch dieses Leck, Datenleck im Internet geschlossen. Es lag nämlich daran, dass ein Dokument, das nicht für allermanns Augen war, wo auch so Finanzzahlen drin standen, was Unternehmensdaten angeht, wie viele Boxen müssen wir vermieten, damit wir dann mit Plus in Castrop-Rauxel rausgehen und so. Das war einfach nicht passwortgeschützt, was eigentlich hätte sein müssen. Und das haben sie nachträglich gemacht. Und jetzt gibt's die Storebox immer noch. Und ich habe jetzt nicht reingeschaut, wie viel vermietet sind, aber wir haben jetzt auch keine weiteren Beschwerden gehört.
So, wir gehen weiter zur nächsten Nachricht. Und das Bild spricht, glaube ich, Bände. Also auf dem Bild sieht man Tobi und mich, wie wir beide Kopfhörer aufhaben, vor Mikros stehen und begeistert in die Kamera grinsen. Und zwar vom 3. Februar auch. Ja, der Podcast ist gestartet. Da ist nämlich die erste Folge erschienen. Das war im Februar. Ich dachte, als ich das gesehen habe, dachte ich so, stimmt, das war schon im Februar. Und dann habe ich mal überlegt, also wir haben mittlerweile echt viele Folgen, ne? Jede Woche eine und noch so die ein oder andere Sonderfolge. Ja.
Herzlichen Glückwunsch, Nora. Ja. Es war ja deine Idee. Und wir sehen da an der Wand noch, das ist eigentlich das Coolste auf dem Foto, so ein selbstgemaltes Plakat. Da steht drauf Podcast-Studio. Und da waren wir ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz, denn es gibt ja jetzt nicht so viele Lokalredaktionen in unserer Größe, deutschlandweit würde ich jetzt mal sagen, die einen eigenen Nachrichtenpodcast haben, der einmal in der Woche erscheint. Das haben wir uns damals vorgenommen und er ist nicht einmal ausgefallen bis jetzt.
Nee, er kam einmal einen Tag zu spät, weil wir technische Probleme hatten. Das war die einzige Ausnahme. Aber sonst, erst jede Woche ist er da.
Ich muss sagen, das ist schon ein Mammutprojekt und ihr beiden seid da ja federführend mit dabei. Also wenn Nora nicht da ist, ist Tobi ja oftmals der Vertreter und ich glaube Stammgast hier im Podcast. Das ist eine Mammutaufgabe, die wir uns da alle zusammen vorgenommen haben. Es ist viel Arbeit. Und ich war erstmal ein bisschen überwältigt von der Nachricht, als ich angefangen habe und gehört habe, oh, wir starten nächsten Monat einen Podcast. Aber ihr macht das richtig, richtig gut. Wir machen das als Team richtig gut. Alle Kollegen haben da Bock drauf, was auch nicht immer selbstverständlich ist. Und was ich am schönsten an dem Bild finde, wir sind da noch in unserer alten Redaktion am Lambertusplatz. Wir sind jetzt immer noch, wir blicken immer noch auf den Lambertusplatz, aber ein Haus weiter. Und da sieht man auch mal, was wir in dem Jahr geschafft haben. Denn wir sind aus dieser kleinen Kaschemme, wenn ihr schon mal dort wart, dann werdet ihr das wissen, in ein tolles neues Büro gezogen. Und auch das Podcast-Studio hat es mit rüber geschafft.
Ja, wir haben ein ganzes Studio. Also vorher, also jetzt können wir es ja sagen, jetzt wo wir umgezogen sind. Früher war das so, wenn wir aufgenommen haben, dann musste ich, weil wir nur einen Raum hatten, weil das so ein Übergangsbüro war, musste ich den Kollegen mal sagen, jetzt tipp mal leise, telefoniert nicht. Wir brauchen jetzt mal eine halbe Stunde Ruhe und Frieden. Und dann haben wir da aufgenommen. Und weil wir auch nur zwei Arbeitsplätze hatten, und natürlich hatten wir aber immer drei Leute unterzubringen, wenn Podcastaufnahme war, das war immer ein Kraftakt. Und jetzt sitzen wir hier in unserem Studio, oder wir stehen gerade im Studio, und einen Raum weiter können alle in Ruhe laut tippend weiterarbeiten.
Du stellst ja hier die Fragen, aber jetzt drehe ich den Spieß mal. Was war denn für dich so der Podcast-Moment des Jahres? Oder was war der coolste Gast oder vielleicht dein schönstes Erlebnis?
Boah, das ist jetzt richtig schwierig. Ich glaube, die erste Folge war schon cool, weil das war so richtig aufregend. Also ich weiß noch nicht, ich hatte richtig Herzklopfen. Ich war richtig, es war aufregend. Wie so Achterbahnfahren.
Ich fand die beste Folge und die für mich schönste, herzerwärmste Folge war die mit Valentin. Die Special-Folge, die höre ich mir auch echt gerne an. Da kannst du vielleicht nochmal zwei Sätze zu sagen. Und Valentin war ja seitdem auch schon mal bei uns in der neuen Redaktion und hat uns Bilder vorbeigebracht, die er gemalt hat. Die werden hier auf jeden Fall noch einen Ehrenplatz bekommen im Podcast-Studio.
Ja, das also Valentin Kinkeldey und seine Mutter Elke Kinkeldey, die haben wir quasi kennengelernt darüber, dass wir im Mantel in der Printzeitung im Mantelteil einen Artikel über Abtreibung und Trisomie 21 hatten. Und dann hat Elke Kinkel da geschrieben, ja, warum schreiben Sie denn nur über sowas? Es ist doch viel spannender, wie ist das Leben von Menschen mit Trisomie 21 oder eben allgemeinsprachlich Down-Syndrom. Und dann hat sie uns eingeladen und wir haben einfach mal drüber geschrieben, wie ist Valentins Leben so? Und es ist nämlich alles andere als trist und traurig, sondern eigentlich echt ganz normal, vielleicht sogar ein bisschen unbeschwerter. Und das war ein total tolles Treffen und das war unsere erste Spezialfolge. Und ich habe da bei denen im Wohnzimmer gesessen und dann dachte ich so, also die können eigentlich so gut erzählen und die haben so eine schöne und spannende Geschichte zu erzählen, dann machen wir das doch mal zur Sonderfolge. Und dann sind wir da zu den Kinkeldeys mit unserem ganzen Equipment, haben das Wohnzimmer ein bisschen beschlagnahmt. Und ja, das war unsere erste Podcast-Sonderfolge. Es war auch ein wirklich, wirklich schöner Moment.
Ja, guck. Also, der Podcast ist immer noch da. Was machen wir eigentlich nächstes Jahr? Oder kommt der Ausblick ganz am Ende?
Das kommt ganz am Ende, der Ausblick natürlich.
Aber wir würden nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, wir machen erstmal weiter, ne?
Ja, und wir hatten jetzt ja auch tolle Gäste dabei. Wir hatten Frank Schwabe, wir hatten Michael Breilmann. Sicherlich wird bestimmt auch nochmal Reiko Krawania hier vorbeischauen, wenn er denn mag. Vielleicht andere Leute.
Max Frese war da.
Genau, Leute aus der Gesellschaft, die zu einem Thema sprechen wollen. Hier auch nochmal die herzliche Einladung. Wenn ihr Lust auf Podcast habt, kommt vorbei. Wir sprechen mit euch über Themen.
Und das müssen gar nicht die Großkopferten sein, du hast sie alle erwähnt, aber irgendwie am schönsten fand ich dann doch, wie gesagt, Valentin oder jetzt am letzten Wochenende, als Thomas Frauendienst hier war, der ja am Wochenende diese Döner-Verschenkaktion gemacht hat. Was für eine witzige, coole, schöne Aktion, so kurz vor Weihnachten. Und dem haben wir gesagt, komm doch vorbei, der ist sowieso öfter mal bei uns in der Redaktion und sprich mal mit uns ins Mikro. Und der hat uns auch bewiesen, wir waren selbst überrascht, das ist gar nicht so kompliziert, also man kann einfach sprechen und dann kann das aufgenommen werden, dann können wir es ausspielen und so erreicht man für seine Anliegen vielleicht einfach auch nochmal ein paar andere Leute.
Ja, und Fabian hat es gerade schon gesagt, ich will es nicht in die Länge ziehen, aber der Dank muss noch erlaubt sein. So ein Projekt geht halt nur, wenn die Leute, die hier nicht hinter Mikro stehen, auch alle an einem Strang ziehen, weil natürlich freitags, wenn Podcast-Tag ist, dann schreibe ich halt nicht so viel, das ist natürlich klar. Und das muss so ein Team dann auch aushalten können. Und das hält unser Team nur aus, weil alle, die hier nicht stehen, die ihr noch nie gehört habt, zum Beispiel Beate Dönnewald oder Natascha Jaschinski, Ronny von Wangenheim, die hört ihr zwar ab und zu, aber so oft ist sie nicht hier, dass die halt uns den Rücken frei halten.
Yes, vielen Dank dafür.
So, jetzt genug der Selbstbeweihräucherung.
Gab es noch andere Themen? Ach so.
Ja, es gab Schulthemen, Eltern-Schulthemen. Ja, die Kinder hatten es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Corona, Inflation, es ist wirklich, also ich beneide keinen, der im Moment seine Kindheit durchleben darf. Und es gab aber mal, ich würde sagen, unterm Strich gute Nachrichten für die Kinder in Castrop-Rauxel. Denn durch einen ziemlich coolen Kniff hat die Stadt Castrop-Rauxel es geschafft, eine neue Grundschule, ja, wirklich in der Überschrift steht, aus dem Hut zu zaubern, die Tobi da Anfang Februar geschrieben hat. Und ich würde sagen, es war auch so.
Genau. Es ist die Grundschule am Hügel im Prinzip, aber irgendwie auch doch nicht. Eigentlich ist es nur eine Zweigstelle der Kottenburg-Schule und das hat uns auch überrascht. Das war aber schon ein ziemlich cooler Schachzug, finde ich. Denn eigentlich stand im Frühjahr fest, irgendwie wir kriegen zu viele Schüler. Wir schaffen das gar nicht an den Grundschulen, die wir so haben. Und dadurch, dass Auslaufen der Sekundarschule an der kleinen Lönzstraße irgendwie neue Räume frei wurden, stand irgendwie auch fest, diese Grundschule am Hügel, die ist so ungefähr, weiß nicht, 150 Meter Luftlinie entfernt von diesem Standort, die wird bald umziehen. Die kann in diesem Realschul- oder Sekundarschulbau eigentlich gut weiter existieren. Da ist eine große Sporthalle, da sind neuere Räume, das ist eigentlich perfekt. Und dann überlegte man sich, gut, wie machen wir das jetzt aber mit diesen ganzen Erstklässlern, die wir im Sommer bekommen? Und Regina Kleff, die Beigeordnete für Soziales, die da, ich sag mal, in der Stadtverwaltung den Hut auf hat, hat sich dann zusammengesetzt mit ihren Fachkräften, Fachleuten in der Verwaltung und gemeinsam hat man dann überlegt, wie meistern wir das? Und die Idee war dann tatsächlich, den Jan Hagedorn anzusprechen, das ist der Leiter der Kottenburg-Schule auf Schwerin, wie man das managen kann. Und man zauberte die Idee aus dem Hut, einfach an dem alten Standort der Grundschule am Hügel zwei erste Klassen einzuführen, die aber unter dem Dach der Kottenburg-Schule laufen. Das war im Prinzip so eine Ad-hoc-Lösung, weil man es jetzt nicht schafft, in der Kürze der Zeit eine ganz neue Grundschule aus dem Boden zu stampfen. Eigentlich ist das aber so der langfristige Weg oder der mittelfristige. Also wahrscheinlich wird dort, wo früher die Grundschule am Hügel war, bald eine neue Grundschule entstehen. Die hat jetzt schon zwei erste Klassen, die wird dann wahrscheinlich aufwachsen. Das heißt also wahrscheinlich im nächsten Sommer könnten wieder zwei weitere neue ersten Klassen dazukommen. Und weil man eben nicht direkt neue Schulleitung, neues Personal und so ranschaffen konnte, hat man das eben unter dem Dach der Kottenburg-Schule gemacht. Die tanzt jetzt ein bisschen auf zwei Hochzeiten. Was natürlich für die Schulleitung, auch für die Lehrerinnen und Lehrer dort eine, naja, anstrengende Situation sicherlich ist. Man will lieber eine Schule komplett unter einem Dach haben. Das ist jetzt im Moment nicht der Fall. Aber so hat man jetzt zumindest die größten Probleme erstmal gemeistert. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht so ganz genau, wie groß da jetzt so die Zufriedenheit der Eltern ist. Das wäre aber vielleicht nochmal ein Thema für uns. Da könnten wir uns vielleicht so nach einem halben Jahr nochmal mit vielleicht Schülern und Eltern zusammensetzen und zu überlegen, wie ist jetzt das erste Halbjahr eigentlich gelaufen? Wäre sicherlich mal eine Idee für Anfang kommenden Jahres für uns selbst.
Ja, finde ich auch ein guter Vorschlag. Es ist ja wirklich, also ich fand es eine sehr unkonventionelle Lösung. Also man hat mal, also sonst ja, werfen wir ja auch gerne der Stadt so ein bisschen Bürokratisches hin und her vor. So, ach komm, jetzt doch noch die nächste Übergangslösung, die irgendwie alle so ein bisschen blöd finden. Deswegen, ich fand, das war wirklich eine Lösung. Das war, glaube ich, das Klügste, was man in der Situation hätte tun können. Ne? Eine ganz neue Schule kann man jetzt nicht aus dem Boden zaubern. Aber ich finde, es war eine geschickte Lösung, die jetzt am Ende dazu geführt hat, dass zumindest kein Kind jetzt in die Nachbarstadt fahren muss oder so, um zur Schule zu gehen.
Genau, man darf jetzt nicht ganz außen vor lassen, dass die Verunsicherung schon groß war und viele Eltern in dem Zuge, als es dann hieß, wir machen einen Zweitstandort, ihr könnt euch auch dafür anmelden und so, einige waren da jetzt mit einem mulmigen Gefühl unterwegs und auch ein bisschen vergrätzt, als es dann hieß, nee, ihr könnt aber nicht auf Schwerin beschulen, sondern ihr müsst dann in die Altstadt fahren. Es war auch ein bisschen schwierig für einige Eltern, aber ich glaube, und darum wäre es wichtig, wenn wir nochmal reinhören, dass es jetzt doch irgendwie am Ende, wie du sagst, schon eine unkonventionelle und am Ende auch die beste Lösung war.
Wir schreiben den 14.02.2023 und es eröffnet die Schatztruhe, ein Secondhand-Laden in der Castroper Altstadt. Und ja, das ist eine der, würde ich sagen, eher tragischeren Geschichten diesen Jahres, die auch dieses Jahr sich zu Ende erzählt hat. Ja.
Genau, der neue Secondhand-Laden wurde ja mit Fördermitteln überhaupt erst ins Leben gerufen. Das heißt, die Miete musste dort nicht gezahlt werden, anteilig gezahlt werden. So genau, Februar ist schon lange her, kann ich es jetzt gar nicht mehr sagen. Aber es bestand natürlich Hoffnung, dass wenn der Laden komplett durch die Decke geht, dass im Jahr 2024 die Schatztruhe vielleicht auf eigenen Beinen stehen kann und diese Ladenmiete übernehmen kann. Da war schon zu Beginn eine große Skepsis da und die war anscheinend auch berechtigt, denn mittlerweile wissen wir, der Laden kann halt nicht auf eigenen Füßen stehen und wenn er nicht gefördert wird mit finanziellen Mitteln, dann kann er nicht weiter existieren und das ist jetzt der Status quo.
Ja, im Moment sieht es so aus, als würde die Schatztruhe Ende des Jahres schließen, als wäre jetzt quasi mit Ende des Jahres dann Schluss. Die Sachen werden jetzt so langsam zurückgegeben, also es ist zu Ende. Und es wirft natürlich eine spannende Frage auf, deswegen habe ich es jetzt hier reingenommen, ne? Wie fördert man so eine Innenstadt? Also das hat jetzt nicht so wirklich gut geklappt. Man muss auch sagen, es war auch, ich würde sagen, teilselbstverschuldet, weil es gab bis zum Ende zum Beispiel, wenn man nach Secondhand-Laden Castrop-Rauxel einfach bei Google Maps geschaut hat, gab es keinen Eintrag dafür. Es gab keine Website, es gab keinen Social-Media-Auftritt. Das war natürlich ein bisschen ungeschickt. Es haben auch Leute geschrieben, ey, das Schaufenster, das sah immer so ein bisschen überfüllt aus. Also da waren dann Kinderspiele, Klamotten, Ballkleider, Puppenhäuser, Schuhe, Schlittschuhe. Also es war wirklich alles im Schaufenster, was sie hatten. Und das sah immer so ein bisschen chaotisch aus. Ich kann die Kundenkritik an der Stelle verstehen. Auf der anderen Seite, schade ist schon, ne?
Ich glaube nicht, dass es an Secondhand liegt. Das hast du ja gerade auch so ein bisschen impliziert, weil da gibt's aktuell und ich glaube auch seit ein paar Jahren einen regelrechten Boom. Es gibt Websites, die sich nur auf Secondhand verschrieben haben. Es gibt bei den Menschen so ein Umdenken, dass es halt eben nicht neu immer sein muss.
Ja, das ich meinte das gar nicht, dass es quasi an dem Secondhand an
sich. Nee, genau, liegt. Das meine ich ja, dass du es auch so impliziert hast, sondern so ein bisschen die Darstellung. Wie baue ich einen Laden auf? Ich glaube, eine Innenstadt kann immer nur gemeinsam irgendwie existieren, aber es reicht nicht, wenn du einen tollen Laden in der Innenstadt hast, wenn nicht noch viel drumherum ist, wo Leute auch hingehen wollen, dann klappt sowas generell nicht. Aber man muss diese Läden natürlich auch verkaufen. Nehmen wir mal als Beispiel positiver Natur die Leselust, die sich selber ziemlich gut vermarkten können, auch wenn sie verschiedene Dinge vielleicht auch nicht machen, aber die wissen schon, und es muss nicht immer nur ein Shoutout im Radio bei Jörg Thaddäus sein, sondern die wissen schon ganz gut, wie sie sich vermarkten können. Und nur so geht es. Die Leute müssen wissen, was es da gibt und auch mal, wenn es coole neue Ware gibt, dann einfach mal mit so einem Post darauf aufmerksam machen. Unsere Kollegen in Dortmund lokal waren ja letztes Mal in zwei Secondhand-Läden und haben einfach mal so ein paar Sachen anprobiert, dass die Leute sehen, ey, sowas gibt's hier, ne? Mode, die vielleicht in den 70er, 80ern modern war, die jetzt wiederkommt und so geht's nur, ne? Und es ist schade, weil ein Secondhand-Laden, so einen richtig guten in Castrop-Rauxel, das wäre doch mal eine schöne Sache. Ich glaube, die hatten ein paar schöne Sachen, das weiß ich von dir, Nora.
Ja, aber die muss man auch mal finden. Was geholt. Aber es war halt ein bisschen, der Laden war, das würde ich auch sagen, war ein bisschen chaotisch halt. Es war sehr voll, es war sehr klein. Es gibt halt Secondhand-Läden, die wollen eher so den Flair von, du kaufst hier ein Einzelstück verbreiten. Also da hängt dann nicht viel, es ist eine sehr schmale Auswahl an Sachen, die sind dann vielleicht sogar auch teurer, weil man sagt, hier, das ist Vintage, da muss man jetzt für die Original 80er-Jahre-Jacke muss man ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Und ich glaube, diesen Mittelweg, den hätte man eher fahren sollen, weil die hatten selber uns im Gespräch mal gesagt, ey, wir haben hier voll Konkurrenz durch die Kleiderkammer, weil die stehen da und die verkaufen Sachen. Dann gibt's ja hier am Biesenkamp gibt's auch was. Ja, aber wenn du die Kleiderkammer als Konkurrenz empfindest, dann ist es vielleicht auch, suchst du dir vielleicht nicht das richtige Publikum.
Ja, dann ist Vinted.com auch eine Konkurrenz im Onlinehandel.
Ja, also es ist, ich finde das schade. Ja, und es zeigt so ein bisschen, dass zwar der gute Wille schön ist, aber es muss auch viel Konzept dahinter stecken. Und da kann ich schon die Kritik einiger verstehen, die sagen, wir können doch nicht hier jeden Hinz und Kunz fördern. Vielleicht sollte man ein bisschen mehr drauf schauen, wen man da fördert.
Genau, die Förderung ist ja jetzt auch erstmal vakant. Also wir haben ja berichtet zuletzt, dass das Förderprogramm ausgelaufen ist und dass es eigentlich ein Nachfolgeprogramm vielleicht hätte geben sollen oder so. Aber da wissen wir noch nicht so genau, ob da überhaupt die Mittel wieder bewilligt werden. Also in der Hinsicht ist es eigentlich sehr schade unterm Strich für die Altstadt. Denn da auf der Ecke steht jetzt wieder ein relativ großes Ladenlokal frei. Und irgendwie jeder Leerstand sieht ja für so eine Altstadt auch unattraktiv und öselig aus. Und hast du zwei Leerstände, dann denkt man sofort, oh, hier ist alles tot, hier brauche ich gar nicht mehr hinzugehen. Da fahre ich doch lieber, weiß nicht, zum Westen-Hellwig oder zum Ruhrpark, ist auch nicht viel weiter. Da kriege ich aber immerhin vernünftiges Angebot unterbreitet. Und das ist am Ende bitter für so eine ganze Stadt wie Castrop-Rauxel.
Ich war vor kurzem in Gelsenkirchen, eine Stadt, die euch beiden als Schalke-Fans wohl bekannt ist. Und da sind wir durch, tatsächlich waren wir auf Schalke und sind da durch so eine Straße gelaufen. Und das war ein Leerstand neben dem anderen und ich dachte so, boah, sieht das hier schäbig aus. Und wenn man jetzt an Castrop denkt, hier gibt es auch die eine oder andere Ecke, wo sich ein Leerstand an den anderen reiht. Und dann denke ich mir, Leute, die von außerhalb kommen, denken die vielleicht genau das Gleiche, wie ich da in Gelsenkirchen gedacht habe.
Und möchtest du Unternehmerin sein und hier eine eigene Idee riskieren?
Nee, aber ich glaube, das ist einfach nicht mein Ding. Egal wo, würde ich nicht eine Idee riskieren wollen in die Richtung.
Um mal den Bogen zu schlagen auf meinen Kommentar, den du ganz am Anfang angesprochen hast, das war ja auch meine Befürchtung, also dass es eine Art Kettenreaktion geben wird. Wichtige Läden verlassen die Stadt, weil es sich vielleicht einfach nicht mehr lohnt, weil das Geschäft eher online gemacht wird, aus verschiedensten Gründen. Wir haben ja noch ein, zwei Schließungen, die es dann noch gab. Gary Weber zum Beispiel, eine relativ aktuelle. Und wenn du dann immer weniger Anziehungspunkte hast in einer Stadt, dass dann zu den guten, die vorhanden sind, und wir haben wirklich noch gute Läden in der Innenstadt, also in der Altstadt. Ich kann den Spielzeugladen hier am Biesenkamp sehr empfehlen.
Reiterfashion.
So, dass die dann auch immer weniger davon haben, weil man eben nicht nur für einen speziellen Grund oftmals in die Altstadt fährt, sondern man macht mal einen Familienausflug, man geht mal bummeln und da braucht man dann einfach ein Angebot.
Genau, aber wir als Kunden sind selbst mit drin. Wenn wir im Netz alles bestellen vom Sofa aus, dann machen wir es am Ende auch selbst kaputt, das Geschäft.
Wir machen weiter und gehen zu Ende Februar. Wir müssen langsam mal unseren gleich ein bisschen beeilen. Wir sind jetzt schon bei über 50 Minuten und erst im Februar. Aber Anfang des Jahres ist auch mehr passiert als später. Das kann ich euch versprechen. wir sind Ende Februar und ich möchte jetzt eine steile These aufstellen, die ihr mir dann am Ende vorhalten dürft. Alle Probleme in Castrop-Rauxel liegen daran, dass wir kein Geld haben. Ist jetzt, okay, so steil ist mir auch wieder nicht. Aber ich würde sagen, ganz viele Dinge, wo man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick dran denken würde, liegen am Ende daran, dass diese Stadt verdammt arm ist. Und ich, das Thema, über das wir, was wir hier jetzt, wir haben ja so einen kleinen Bildschirm, auf dem wir dann immer die Artikel sehen, die ich uns rausgesucht habe, ist der Haushalt von Castrop-Rauxel, der nämlich debattiert wurde da. Und ja, es herrschte eine ungewöhnliche Einigkeit zwischen denen, die da geredet haben, mit der einen oder anderen Ausnahme. Aber unterm Strich waren sich alle einig darin, wir haben viel zu viele Schulden und wir können es gar nicht schaffen. Wir können uns doof und dämlich sparen, also wir können gar nicht uns irgendwie in die schwarzen Zahlen bewegen. Ja. Es wird immer nur schlimmer und schlimmer und wir können hier nichts mehr machen. Schulen, Straßen, alles Mögliche wird nur noch geflickt, aber nie erneuert. Ja, und wir können eigentlich nichts dafür. Und ich kann die Politik an der Stelle tatsächlich mal verstehen. Und jetzt wurde ja vor kurzem dann der Haushalt jetzt so richtig, der neue Haushalt verabschiedet. Ja, und im Prinzip war es wieder das Gleiche, ne?
Genau, wir waren ja dann Ende Februar, da wurde der Haushalt für 2023 verabschiedet, also eigentlich verspätet, das wird eigentlich immer im Dezember gemacht, war aber verspätet, eben weil die Stadt nicht so genau wusste und die Kämmerei, wie geht das jetzt hier weiter mit diesen Sondertöpfen, die es gab für Corona und die es dann gab für die Energiekrise, also super komplex und ich würde einfach direkt mal den Vorschlag machen, weil dieses Haushaltsthema, aber da muss man auch vielleicht mal reinhören bei unseren Hörern, ob sie es interessiert, einfach mal den Kämmerer einzuladen und zu erklären, erklären, warum machen wir 43 Millionen Euro Miese in den Etatplan? Ich meine, wir haben vorhin über die Schatztruhe gesprochen, die kann natürlich keinen Etatplan mit Minus vorlegen, die muss ja Gewinn machen. Eine Stadt, gut, die muss vielleicht keinen Gewinn machen, aber doch zumindest mit einer schwarzen Null, sagen wir dann immer, rausgehen. Tut sie aber nicht. Wie kann das sein, dass sie so dermaßen unterfinanziert ist? Klar, wir wissen das alles, alte Bergbauvergangenheit, dann irgendwie Strukturwandel, keine Arbeit mehr, hohe Arbeitslosenquote und so. Aber ich meine, das liegt jetzt ja alles längst hinter uns. Wir müssten doch theoretisch eine Stadt sein, die sich zumindest irgendwie jetzt mit Null rausretten kann. Und es ist nicht so, dass wir hier goldene Elfenbeintürme bauen, dass wir tolle Sachen haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir können uns vielleicht das Notwendigste nicht mehr leisten. Und da gucke ich mal auf die Straßen, sehe Schlaglöcher. Da sehe ich viele andere Probleme. Das Rathaus, die Europahalle, die Stadthalle, Bauten der 70er Jahre, die sind hochsanierungsbedürftig. Wir können uns all das irgendwie gerade nicht leisten. Und woran das liegt, irgendwie, es ist für den normalen Menschen, glaube ich, einfach nicht zu verstehen. Es gibt die These, öffentliche Haushalte müssen nicht null machen, die können ruhig miese machen. Weiß nicht, ob die sich halten lässt, aber dafür müssten wir vielleicht einfach nochmal das Gespräch suchen. Wie wäre es mit einer Sonderfolge oder ist dir das zu trocken?
Finde die spontane Idee gut. Ja, es ist so trockene Themen muss man ja auch mal erklären.
Man muss es, glaube ich, für den Bürger nahbar machen. Also, und das ist ja vielleicht auch eine Aufgabe vom Kämmerer, aber dann auch von dir und sicherlich keine einfache Aufgabe, das dann nahbar zu machen. Ich glaube, wir haben jahrelang Stärkungspakt, wir sind immer schon Schuldenstadt gewesen, jahrelang dafür gekämpft, dass wir wieder ausgeglichene Haushalte machen können. Und es sah mehrere Jahre in Folge dann ja auch gut aus in Castrop-Rauxel. Diese, Szenarien, Corona und Ukraine-Krieg, die ja dann in den vergangenen Haushalten, deswegen sahen die ein bisschen besser aus, rausgerechnet werden durften, die schlagen da, glaube ich, nochmal sehr rein und einfach, dass Castrop-Rauxel fixe Abgaben hat. Also sind ja nicht nur immer Straßenbaubeiträge und sonst was, die in den Haushalt einfließen, sondern es gibt Abgaben an das Land, Abgaben an den Kreis, an Landschaftsverbände. Da habe ich auch viel gehört, dass die jetzt viel, viel mehr Geld fordern. Und dass, wenn diese fixen Kosten schon hochgerechnet werden, dass man da dann schon quasi Minus ist. Da stimmt was mit der gesamten Bilanzierung, nicht mit der gesamten Bilanz. Und meine These ist, Nora hat eine steile These gestellt, ich stelle auch mal eine, vielleicht wollen wir einfach zu viel, zu schnell, zu weit. Also wir haben, ich nehme ein Beispiel und das ist gar nicht darauf bezogen. Es gibt Förderung für Krankenhäuser, die kommt jetzt nicht aus Castrop-Rauxel, aber es wird Millionen in die Digitalisierung von Krankenhäusern gesteckt. Erstmal super. Aber, und ich glaube, das EVK Castrop-Rauxel kriegt auch 5 Millionen dafür. Aber brauchen wir das in dieser Zeit, wo wir uns viele andere Sachen, die grundlegend sind, nicht leisten können, dass der Bund dann sowas fördert und wir für andere Sachen kein Geld haben? Denn digitales Krankenhaus fände ich super, wenn das alles einfacher wird. Wir schaffen es ja aber aktuell auch so. Und wir haben Höchstbelegzahlen in Corona-Zeiten auch ohne digitales Angebot in Krankenhäusern geschafft. Vielleicht müssen wir uns mal mehr auf bestimmte Grundsätze reduzieren, dass es da erstmal wieder läuft. Denn es läuft ja in keiner Stadt gut. Das ist ja kein nichts Castrop-Rauxel-Spezifisches, sondern jede Kommune in NRW macht Schulden, bis auf einige wenige, die sehr gut betucht sind. Und dann müssen wir an den Grundsätzen arbeiten und gucken, dass da vielleicht das Geld anders verteilt wird. Auch wenn wir alle irgendwie digital sein wollen, auch wenn wir in die Zukunft gehen wollen. Vielleicht ist es auch erstmal nochmal ganz gut, dass ein Radweg an einer bestimmten Stelle gebaut wird und eine Straße in Ordnung gebracht wird.
Ich meine jetzt eine geile, steile Gegenthese auf. Also das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Ich würde schon sagen, dass die Digitalisierung wichtig ist, weil wir haben ja bei diesen Höchstbelegzahlen während Corona gemerkt, ey, die Leute, die halten das nicht aus. Also die Menschen, die da arbeiten, die packen das nicht. Die sind so überladen mit ihren Aufgaben, denen würde die Digitalisierung hoffentlich ganz viel von diesem Dokumentierungskram abnehmen, den sie dann nicht mehr machen müssen in der Zeit, wo sie sich dann endlich wieder um das Eigentliche, nämlich ihre Patienten, kümmern können sollten.
Soll auch auf jeden Fall kommen, aber in dieser Zeit 260 Millionen Euro für Krankenhäuser in NRW, ich weiß nicht.
Fangen wir nicht mal nochmal ein eigenes Streitgespräch dazu, Sonderfolge, der große Beef. Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, wie man es dreht und wendet, ohne eine richtig fette Reform wird das nichts. Also wir sind derart arm und klamm und wir kommen später drauf. Na komm, wir machen sie jetzt schon. Wir haben im Moment am Biesenkamp, hier zwischen dem Biesenkamp und dem Marktplatz, gibt es eine Baustelle. Da wird eine Straße aufgerissen in der Weihnachtszeit. Die Händler gehen vollkommen auf die Barrikaden, weil die sagen, ey, das war schlecht angekündigt. Wir wussten davon nicht anständig Bescheid. Wir können hier unsere Kunden nicht vorwarnen. Die direkt dran sind an der Baustelle, die wurden vorgewarnt. Die 50 Meter weiter nicht. Und die sagen, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Und woran liegt's jetzt? Diese Baustelle wird finanziert durch Fördergelder. Und die Fördergelder, die mussten jetzt eben bis Ende des Jahres ausgegeben werden. Hätte die Stadt genug Geld für um die Baustelle zu machen, wann immer sie will, aus eigenen Mitteln, dann hätte man sagen können, nee, wir belasten unsere Händler lieber nicht in der Weihnachtszeit. Das machen wir im Januar, wenn keiner mehr Lust hat einzukaufen. Ja, am Ende leiden jetzt deswegen die Händler. Und zwar, ich sage eben meine steile These, alle Probleme hängen am Ende damit zusammen, dass die Stadt zu wenig Geld hat.
So, sind wir bei einer riesen gesellschaftlichen Föderalismusdebatte, ne? Was soll eine Stadt selbst entscheiden? Wofür bekommt sie das Geld? Oder wofür muss sie Förderanträge stellen? Thema ist auch Hallenbadspielplatz, werde ich noch einen Bericht schreiben. Dieser Superspielplatz, der ist auch zu 70% oder 80% sogar gefördert aus Landes- und Bundesmitteln. Könnte Castrop-Rauxel sich niemals leisten. Aber alle anderen Städte oder viele andere haben irgendwie so einen Spielsport- und Bewegungspark, wo mehrere Generationen, eben Senioren, Familien, alles Mögliche, Kinder unter 3, Kinder über 18, nein, das sind Erwachsene, aber Kinder unter 18 wollte ich sagen, Jugendliche, die können da mit ihren Mountainbikes fahren und so. Das ist doch toll, wenn man sowas hat. Und es wäre schlimm, wenn Castrop-Rauxel so etwas nicht hätte. Das ist jetzt nur natürlich eine Kleinigkeit, aber das trägt ja auch zur Lebenszufriedenheit der Menschen hier vor Ort bei. Und darum finde ich es wichtig, dass man solche Sachen irgendwie auch möglich macht. Geht in Deutschland aber nur über Fördergelder, gerade bei den Städten, die nicht so viel Kohle haben, müssen dann irgendwie auf Termin bauen, sonst geht es nicht und so. Das macht es alles kompliziert. Das ist Föderalismus. Ist irgendwie, weiß ich nicht, kann man in Frage stellen, ob wir nicht vielleicht einen zentralistischeren Staat brauchen.
Völlig, völlig abgeglitten vom Jahresrückblick, ja, sind wir hier in so einer Grundsatzdebatte. Ich ziehe einen harten Strich. Yes. Wir beschäftigen uns ja immer wieder in der Berichterstattung damit. Aber so ganz hart ist der Strich nur auch wieder nicht, denn es geht um Haben oder Nicht-Haben für den Castrop-Rauxel. Und zwar der Frühlingsmarkt. Im März 2023 war das nämlich. Es war der Frühlingsmarkt. Schwierig. Schwieriger Markt. Also ich erinnere mich noch dran, wie wir hier vorher auch Programm ankündigen. Ja, klingt ja ganz nett. Ja, Fabian, ne? Wie war denn der Frühlingsmarkt?
Heutzutage würde ich sagen, die Veranstaltungen in der Castroper Altstadt hatten einen schweren Start ins Jahr. So ist, glaube ich, die diplomatische Antwort. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ich kannte die Veranstaltung in Castrop-Rauxel nicht, in Castrop schon mal gar nicht. Und man muss letztendlich sagen, das Wetter war zwar nicht gut, daran haben es viele ausgemacht, aber das Angebot war auch einfach sehr, sehr schwach auf dem Frühlingsmarkt. Und deswegen haben wir da nicht das große Programm gefahren, wie wir es vielleicht dann im weiteren Verlauf des Jahres bei Castrop kocht über jetzt als extremes Beispiel, aber auch bei anderen Veranstaltungen hier auf dem Marktplatz oder in der Altstadt gemacht haben, sondern wir haben uns da sehr bedeckt gehalten, haben natürlich aber im Endeffekt auch Kritik geübt. Ich habe Kritik geübt, dass dort nichts los war und dass man so eine Altstadt jedenfalls nicht bespielen sollte, um Leute dahin zu bringen.
Ja, das Problem war so ein bisschen, das Ganze wurde gekoppelt an einen verkaufsoffenen Sonntag, aber es haben ganz viele gar nicht mitgemacht. Und irgendwie, ja, es war schon ein ziemlicher Fail, muss man sagen. Ich würde es jetzt weniger diplomatisch sagen, es war ein echter Fail. Das Wetter war ein Fail, das hat dann natürlich auch nicht geholfen. Ich würde aber sagen, selbst wenn das Wetter gut gewesen wäre, ein Brüller wäre es nicht geworden.
Genau, aber stell dir mal vor, du kündigst so einen verkaufsoffenen Sonntag an, da ist man nicht dran gebunden, aber man sagt, Leute, kommt in die Altstadt und das Wetter ist dann nicht so gut, in dem Fall war es schon extrem schlecht, aber ich sag jetzt mal ein bisschen Nieselregen und 14 Grad oder 12 Grad und die Leute sagen sich, komm, Castroper Altstadt, ich mache mich aber trotzdem auf den Weg. Und dann hast du da drei Geschäfte, die offen sind und zwei Händler, die noch stehen bleiben, weil das Wetter so schlecht ist und die anderen sind schon abgereist und dann bist du ja enttäuscht und je öfter du enttäuscht bist, dann kommst du das nächste Mal einfach nicht mehr. Das Gute ist, wenn wir jetzt vorausblicken, Castrop-Rauxel hatte noch ganz, ganz viele tolle Events dieses Jahr, die dann wieder sehr viel Werbung gemacht haben. Der Frühlingsmarkt war aber keiner davon.
Ja, genau. Ich wollte es drin haben als Kontrast zum weiteren Verlauf des Jahres. Ja, wir kommen zu einem dieser Themen, bei denen sich auch die Geschichte dahinter lohnt. In unserer Redaktion, wann ist immer so bei uns Schluss, ne? So ganz offiziell so gegen 17.30 Uhr, ne? Da begeben sich dann die nichts mehr zu tun haben, im Feierabend. Man bleibt natürlich manchmal länger, aber so, das ist so die Zeit, wo man sich so langsam in Feierabend macht. Und ich weiß noch, an diesem Tag, das war am 13. März, wir schreiten voran, da war das so, dass ich mich eigentlich schon wirklich so gut wie in den Feierabend aufgemacht habe. Ja, Fabian lacht sich auch hier kaputt, weil man ein Bild von mir sieht, wie wir da in einem Video vor Ort sind. Und ich sehe nicht taufrisch aus, gebe ich auch zu. Genau, das war auch noch Montag und wir waren am Montagnachmittag. Und dann hieß es plötzlich im Chat, wir haben so einen Chat mit allen natürlich, ja, da ist ein Bus in ein Haus gefahren, da muss jetzt einer hin. Und natürlich, die Reporter-Ehre, die wiegt da schwerer als der Feierabend. Und dann habe ich mich wieder von der Couch erhoben, auf der ich genau 2 Minuten saß. Und wir sind dahin. Und im Endeffekt war es natürlich auch richtig und wichtig, denn das war ein wirklich schwerer Unfall. Und da war dann auch jeder Feierabend vergessen, als wir dann da vor Ort waren.
Genau, du warst mit die Erste am Unfallort, ne? Also neben den Rettungskräften, die ja, waren, genau, glaube ich, ein bisschen vor uns da. Aber wie war es denn dann da? Was bot sich dir für ein Bild?
Ja, also es bot sich mir erstmal große Verwirrung von allen Passanten, die da hingelaufen sind, weil die ganze Straße stand voll. Also Feuerwehr, Polizei, THW, dann war Westnetz war auch vor Ort, weil es dann ja auch noch Probleme mit dem Strom gab. Und ja, also im Endeffekt musste ich dann da auch erstmal hin. Dann hat es so ein bisschen Gehakel gegeben mit, darf die Presse hin oder nicht. Und dann waren wir aber an der Unfallstelle. Ja, und während wir da standen und mit den Pressesprechern so geredet haben, wurde quasi hinter so einem Tuch auf der anderen Seite versucht, das Leben dieses Busfahrers zu retten. Also das war schon krass. Und zeitgleich, das sieht man tatsächlich in den Bildern da noch, sah der Himmel total crazy aus. Also das klingt jetzt so banal, aber dieser Himmel war so, es war einer dieser Abendrottage, alles leuchtete total wild, Wolken, Reflexion. Und es wollte alles nicht zusammenpassen, dieser idyllische Himmel und dann eben dieser Bus, der in ein Wohnhaus gefahren ist, ein Busfahrer, der schwer verletzt wurde, dann da von Anwohnern angetroffen wurde, wie er da eingeklemmt war, und das war schon alles ein wirklich, wirklich krasser Unfall. Und man muss ja sagen, so in der Nachschau jetzt, ne, in dem Moment dachten alle, oh Gott, schrecklich, es ist auch schrecklich, aber man muss sagen, wirklich Glück im Unglück. Es ist niemandem was nachhaltig Schlimmes passiert. Auch dieser Busfahrer, dem geht es wieder gut. Er hat überlebt.
Er kann aber nicht arbeiten bis heute. Ja, ne? Muss man auch dazu sagen. Wir sind jetzt ein Dreivierteljahr später und er ist immer noch nicht wieder am Steuer. Also, aber ja, wenn man die Szenerie sieht, und wir haben jetzt hier ein Bild vor Augen und wir werden es natürlich auch irgendwie verlinken oder ihr werdet es finden, wenn ihr euch hier in den Podcast-Notes so ein bisschen umschaut. Also man kann sich kaum vorstellen, dass das keinen Todesfall da gegeben hat.
Also wenn man überlegt, die Schwere des Unfalls, ne, das, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist ein E-Bus gewesen und der ist dann auch in den Hauswirtschaftsraum gefahren. Und dann haben sie auch noch den Strom auf der halben Straßenseite abgeschnitten und so. Also das ist echt ein Wunder, dass das gut ausgegangen ist. Und es war ein total bizarrer Einsatz und ein total bizarrer Tag, weil natürlich die Familie, du hast ja mehrfach mit denen gesprochen, Tobi, ja, für die war es natürlich auch absoluter Horror. Also das muss man sich mal vorstellen. Man sitzt in seinem Haus und plötzlich gibt es einen lauten Knall und dann hängt da so ein Bus in deinem Haus.
Genau, zum Glück kann man sagen, hat das Ehepaar, das da wohnte und auch bald wieder wohnt, das schon mal vorweg, keine Kinder oder so, die da jetzt rumspielten. Die Frau ist Lehrerin, die hat dort wohl am Esszimmertisch gearbeitet. Wäre sie in der Küche gewesen oder gar im Hauswirtschaftsraum, dann wäre das Leben für sie an der Stelle zu Ende gewesen. Ein Segen, dass ich jetzt im Herbst mit den beiden, die da wohnten, noch sprechen konnte, und zwar über ihren Neubau. Denn dieses Haus war von 2017, also noch ein sehr, sehr frisches, junges Einfamilienhaus. Und man kann froh sein, dass es so gut und massiv gebaut war. Aber der Architekt Jörn Leder hat schon ein paar Tage später eigentlich konstatiert, dieses Haus können wir so nicht wieder herrichten, also weil sich eben der ganze Grundriss verschoben hat durch diese Wucht des Aufpralls, und man hat dann entschieden, müssen wir abreißen, bis auf die Bodenplatte, alles weg, und dann bauen wir das aber eigentlich baugleich wieder auf. Das Einzige, das ist noch ein kleiner Funfact am Rande, das Einzige, was sie verändern, ist ein Außenwasserhahn, den sie ungefähr einen Meter weiter nach unten anbringen. Das ist ansonsten wird das Haus baugleich an derselben Stelle wieder aufgestellt. Und eine Sache noch zum Thema Bürokratie. Es hat nur ein paar Wochen gedauert, da war der Bauantrag für den Neubau durch, eben weil die Unterlagen im Prinzip gleich waren zu denen, die es vorher gab. Also Hut ab da auch an die Stadtverwaltung. Da haben viele, viele Hände ineinander schnell gegriffen und man hat sich ganz schnell einigen können. Und ich glaube, irgendwann Anfang nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres können die dann in ihr Haus auch wieder einziehen.
Was mir diese Geschichte zeigt, ist, wenn wir Nachrichten schreiben, für uns sind die dann ganz oft abgeschlossen. Wir drehen sowas immer nochmal nach. Tobi hat es ja auch schon angesprochen, er hat mit der Familie nochmal geredet. Aber nehmen wir jetzt mal einen Unfall oder wirklich in dem Fall ein Haus, das kaputt geht. Für die Betroffenen wirkt das immer noch ganz, ganz lange nach. Wir haben jetzt ein paar Monate später und die wohnen immer noch nicht wieder in ihrem Haus. Das Haus muss neu gebaut werden. Ja, sie können nächstes Jahr wieder einziehen und das geht alles relativ schnell. Aber so ein Ereignis, das dann für die Betroffenen noch sehr, sehr lange nachwirkt, finde ich immer sehr traurig auch, das dann zu hören.
Sie hatten jetzt Glück. Karlstraße ein paar Meter weiter, wirklich eine Fußwegminute stand eine Wohnung frei in einem Mehrfamilienhaus, das hat sie zufällig gesehen, hat geklingelt, kommen wir hier mal unter und da können sie also wohnen und sie fallen relativ weich, also ihnen geht es finanziell auch gut insofern und die Versicherung zahlt, also man kann wirklich sagen, nochmal Glück im Unglück, aber natürlich ist sowas trotzdem einschneidend, wahrscheinlich auch fürs ganze Leben und naja, viele dieser Geschichten, da kommen wir nicht so nah an die Betroffenen ran und da ist für uns nur dann die Nachricht hier, schlimme Straftat und der Opfer ist im Knast, das Opfer nicht, sondern der Täter ist im Knast, das Opfer, aber das erreichen wir nicht, da kriegen wir keine Geschichte und das hinterlässt oft Narben und insofern ist dieser Journalismus manchmal eben auch, naja, unausgewogen in der Hinsicht, dass wir ganz nah ran dann an die Opfer und diese Geschichten nicht unbedingt immer kommen.
Ja, es ist immer schwierig. Ich würde sagen, wir machen trotzdem weiter, ohne jetzt hier in die ganz große Mediendebatte. Wir sind hier heute in Debattenstimmung, ich merke schon, die ganz großen Fässer werden hier aufgemacht. Aber genau für sowas, um vielleicht noch einen kleinen Abschluss zu finden, ist so ein Rückblick ja auch gut, um sich quasi nochmal das ganze Ereignis
anzuhören. Und ich höre ja total gerne lange Podcasts.
Ja, Tobi beschwert sich immer, Nora, ich war nicht fertig mit Rasenmähen, die Folge muss länger werden. Gut, na gut, wir machen weiter. Und zwar, ich fand, wir hatten jetzt so viele harte, tragisch, traurige Nachrichten. Das ist eine absolut seltsame Nachricht. Ich weiß, dass sie es sogar in den WDR geschafft
hier haben. Hier steht am Ende. Aliens, Naturphänomen oder Laser? Fragezeichen. Nora, was hast du da denn rausgesucht?
Ja, am 27. März. Es war eine total crazy Nachricht. Und ich finde auch immer noch, es hat damals nämlich total viel Echo drauf gegeben. Ja, bei Facebook gab es mehrere Videos, wie so ein komisches Blitzen über den Himmel zieht. So ein komischer...
Was war's? Los!
Ja, immer, bis heute weiß es ja keiner. Es weiß keiner bis heute. Und da drehen sich die Gerüchte. Nein, die Kirmes, die war in der falschen Richtung. Da war nämlich zeitgleich Kirmes in Recklinghausen. Dann, ja, nee, also ein Wetterphänomen, das sieht nicht so regelmäßig aus. Und ja, also Aliens sind ganz sicher nicht. Also irgendwie, es gab die verrücktesten Theorien und es bleibt eine der unbeantworteten Fragen dieses Jahres. Keiner weiß, was dieses Leuchten war. Ich glaube ja immer noch, es war die Kirmes, aber es konnte am Ende nicht bestätigt werden.
Nein, Aliens, ganz klar.
Machen weiter. Eine kleine, schnelle, leichte Nachricht. Aber wir machen weiter mit einer fetten Panne. Einer richtig fetten Panne, die uns alle echt... Es war schon wirklich krass. Also... wir haben es endlich bis April geschafft, also wir werden immer schneller hier mit unserem Rückblick. Mitte April sind wir jetzt und zwar standen die Abi-Prüfungen an und dann saßen die Lehrer da. Ich habe das zufällig live mitbekommen, mein Vater ist Lehrer und die saßen dann da, so für die Lehrer ist Abi-Zeit natürlich auch ziemlich stressig, ne? Die saßen dann da abends mit alle zusammen mit Kaffee und haben so gewartet auf die Aufgaben.
Genau, Zentralabitur, die kommen nämlich zentral digital aus Düsseldorf.
Und die kamen und kamen und kamen nicht. Und ich habe in der Familiengruppe immer nur gesehen, ja, ich komme später, die Aufgaben sind noch nicht da. Ja, jetzt, also langsam wird es unverschämt. Naja, wir warten jetzt noch eine Stunde. Und dann verspätete sich das immer weiter und es wurde klar, also so kann morgen kein Abitur geschrieben werden, weil ganz viele Schulen die Aufgaben nicht bekommen haben.
Genau, das Ministerium verschickt die nämlich erst in der Regel einen Tag, bevor diese Klausur geschrieben wird, damit möglichst keine Mogeleien da stattfinden können. Also Lehrer X schickt vielleicht mal Schüler Y, weil er den so nett findet, ist jetzt das übertriebenste, vielleicht das heftigste Beispiel, mal eben schon mal die Klausur und kann dann reingucken und die Aufgaben am Folgetag möglicherweise leichter lösen. So, darum ist das relativ versiegelt und das wird dann nur in der Schulleitung kann man das öffnen, deshalb sind alle Lehrer die dann an dem Tag die Klausur, an dem Folgetag die Klausur haben, da, um in die Aufgaben reinzuschauen, auch zu schauen, habe ich meine Schüler denn in den letzten 2, 3 Jahren entsprechend vorbereitet, können die diese Aufgaben auch lösen? Ja. Und dann eben Serverprobleme, alle Schulen sollten ja gleichzeitig darauf zugreifen können, hat nicht funktioniert, große Panne in ganz Nordrhein-Westfalen. Es wurden Rufe laut nach Rücktritt in der Bezirksregierung beziehungsweise da im zuständigen Ministerium und so, also wirklich irre. Ich bin jetzt aber ehrlich gesagt, Nora, überfragt, wie das dann weitergegangen ist. Weißt du das noch?
Ja, das wurde dann tatsächlich relativ kurzfristig nachgeholt und damit war es dann quasi auch wieder vorbei und es hatte jetzt keine Konsequenzen in dem Sinne. Aber ich habe nochmal dran gedacht, als ich jetzt die Nachricht wieder ausgepackt habe. Wir haben ja jetzt vor ein paar Wochen den PISA-Schock, den nächsten PISA-Schock, muss man ja eigentlich sagen, verarbeitet. Und es spricht ja eigentlich schon Bände für die Situation der Schulen. Und ich finde, es war nochmal so exemplarisch. Es hat vielleicht nicht ganz direkt mit den Schulen zu tun. Der Fehler lag ja eher beim Land. Aber der Zustand, in dem sich das Bildungssystem befindet, auch hier in Castrop-Rauxel, was jetzt gar nicht an den Schulleitern oder so liegt, sondern man muss halt irgendwie mit dem arbeiten, was man kriegt. Und das ist nicht viel. Ja, es ist eine schwierige Situation für die Schulen und bestimmt auch kein einfaches Jahr für die Schulen hier.
Ihr habt ja vorhin schon mal über Digitalisierung gesprochen. Das war eigentlich ein Fall von Digitalisierung, denn früher war es so, diese Aufgaben wurden per Post geschickt und hier wurden sie jetzt eigentlich auf einem Server zum Download bereitgestellt und dann prompt funktioniert das nicht. Aber wenn man weiß, es ist irgendwo ein großes Konzert in der Felddienstarena oder sonst wo, dann brechen regelmäßig bei den Dienstleistern, die die Tickets verkaufen, wenn das ganz große Nummern sind, irgendwie die Server zusammen. Also Thema Digitalisierung. Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man digitalisiert und dann auch so, dass es funktioniert am besten.
Ja, aber wenn hier Taylor Swift-Tickets verkauft werden, dann hängt da halt kein Abitur von ab, ne?
Ja, das stimmt. Aber sorgt auch für Frust. Also auch so eine Panne. Ich kenne das. Sorgt für Ärger bei denen, die dann zu diesem Konzert wollen.
Das stimmt. Ich sehe dich auch so beim Taylor Swift-Konzert, Tobi. Da sehe ich dich.
Boah, ich kann jetzt keinen Song nennen, den ich kenne oder den ich mitsingen könnte. Sing mal einen vor.
Nee.
Okay, besser nicht. Lass uns nicht singen, sondern das tun, was wir besser können. Ich sehe das Bürgerbüro. Nora.
Ja, ich habe hier das nächste Thema geöffnet. Das Bürgerbüro hat erstmal Samstag geöffnet. Das Bürgerbüro ist ja ein...
Es war ein Zankapfel.
Ein langer,
dann,
langer Zankapfel.
Ja, ja. Und dann hat man da richtig viel gut zum Guten gebracht. Also ja, es gab
also,
wirklich über mehrere Jahre.
Lass uns nochmal ein bisschen zurückblicken. Das Bürgerbüro war hier jahrelang Thema, weil... Ja, man bekam nicht so richtig Termine, sondern man musste da halt morgens hin und so lange warten, bis man dran kam. Und das führte zu wirklich einem meiner Lieblingsartikel, die ich jemals bei uns im Archiv gefunden habe, zu einer Familie, die halt dann einen Campingtisch mitgenommen hat und Frühstück und dann da auf dem Gang ganz demonstrativ gefrühstückt hat.
Genau, weil sie schon um 6 da waren, obwohl das Bürgerbüro erst um, ich weiß nicht, 7 oder 8 aufmachte. Ja.
Ja, und das war völlig absurd. Die Beschwerden waren wirklich massig. Wirklich einmal die Woche saß hier jemand auch bei uns auch auf der Matte und hat gesagt, nee, das geht so nicht. Ja. Und dann, man muss es der Stadt ja zugutehalten, haben sich viel geändert. Die Terminstruktur wurde geändert, auch personell hat sich da einiges getan. Ja, aber es gab immer noch so einen Punkt, an den wollte man nicht ran, und zwar den Samstag. Und da kann ich ja mal quasi erzählen, wie das auch bei mir ist, wohne ja hier. Die Öffnungszeiten, die sind halt genau dann, wenn ich arbeiten muss. Und jetzt hat man natürlich manchmal das Glück, dann hat man mal Spätdienst oder so, aber das haben halt nicht alle. Und da hat man gesagt, ey, man kann sich eigentlich für Kleinigkeiten jetzt nicht immer einen freien Tag nehmen, lass doch für Leute, die es nicht anders beruflich hinkriegen, samstags öffnen. So. Und das war immer ein Riesenstreit, weil immer die einen haben gesagt, ja, das können wir denen nicht zumuten, den Mitarbeiterinnen. Das geht nicht, das dürfen wir nicht. Und die anderen haben gesagt, ey, ihr seid hier Servicedienstleister für die Bürgerinnen und Bürger, das muss drin sein. So, und wir sagen jetzt mal das Datum, am 20. April wurde das dann getestet und zwar ist die Premiere echt gut gelaufen. Und jetzt vor ein paar Wochen gab es nochmal ein Fazit dazu.
Genau, und da ist das Fazit lautet, dass es gut gelaufen ist. Das muss man mal unterm Strich stehen lassen. Nur, es wird erstmal keine Samstagsöffnung mehr geben. Man will jetzt nochmal den langen Donnerstag ausprobieren. Das ist ja eher so ein bisschen veraltet schon. Das war früher so die Lösung für alles. Donnerstags machen wir länger, dann können die Leute... Genau, dann können die Leute da dann nochmal nach der Arbeit auch hinkommen. Aber meine Meinung, wenn sich der Samstag bewährt hat und die Leute positiv abgestimmt haben, es gab über 100 Leute, die auch an der Umfrage teilgenommen haben, die gesagt haben, es ist super, dass geöffnet wird.
Alle Termine waren weg, ne? Alle Termine.
So, und jetzt muss man mal stehen lassen, natürlich gefällt es dem Arbeitnehmer nicht, wenn er Samstag arbeiten muss, wenn er auch was anderes gewohnt ist. Und uns gefällt es auch nicht, wenn ich euch für einen Samstagsdienst eintrage, gefällt es uns auch nicht immer. Ne? Tobi hat Familie, Nora, du hast genug Freizeit, anders zu verplanen. Wir wollen das alle nicht unbedingt. Aber wir sind halt, und bei uns war das bewusst, als wir uns den Job ausgewählt haben, wir müssen das. Wir müssen Samstag und wir müssen Sonntag arbeiten. Nicht jede Woche, ne? Wir versuchen es ja gut zu verteilen, aber mindestens einmal im Monat muss das halt geschehen. So, nehmen wir mal die Mitarbeiter aus dem Rathaus, aus dem Bürgerbüro. Die müssen es vielleicht alle paar Monate mal machen. Einen Samstag arbeiten und kriegen dafür, korrigier mich Tobi, wenn ich falsch bin, doppelt so viele Stunden dann vergütet, die sie dann frei haben. Also eigentlich auch ein Gewinn. Und ich glaube, in der heutigen Gesellschaft ist es auch viel besser möglich, sowas einzuführen. Früher, wo wir dieses traditionelle Wochenende hatten, wo noch viel weniger samstags gearbeitet wurde, da wäre es noch ärgerlicher gewesen. Heutzutage arbeiten ganz viele Menschen samstags und es ist aus meiner Sicht auch manchmal schön, einen Mittwoch frei zu haben. Da kann der Tobi zum Friseur gehen, muss nicht in seiner Arbeitszeit machen, wenn die Friseurstühle leer sind. Ich kann einkaufen gehen und muss mich nicht mit vielen anderen dort herumschlagen an der Kasse. Es hat alles seine Vorteile, die muss man natürlich erstmal sehen, aber sich da so gegen zu wehren mit Händen und Füßen halte ich für falsch, denn es geht, wir machen das alle und ja, ich sehe den Punkt da nicht des Personals.
Ja, ich finde es ein bisschen peinlich. Also es geht jetzt nicht darum, dass die jedes Wochenende in 300-facher Mannstärke da auflaufen müssen und dafür nichts zurückkriegen, sondern sie werden dafür wirklich fürstlich entlohnt und es ist selten. Und den Leuten hilft das ja wirklich. Ich könnte das verstehen, wenn nur die Hälfte der Termine gebucht gewesen wäre, dass man dann sagt, boah, das rechtfertigt den Aufwand nicht. Aber es wurde ja gut angenommen. Die Leute wollten das. Und jetzt, dass man sich da so querstellt, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, weil das wirft einfach, nachdem das Bürgerbüro sich ja wirklich im Ansehen so langsam wieder hochgekämpft hatte, das wirft jetzt einfach ein miserables Licht wieder auf das Bürgerbüro.
Ich habe einfach die Hoffnung, dass jetzt der Donnerstag nicht so gut ankommt bei der Bevölkerung und man dann am Ende irgendwie, das dauert jetzt aber nochmal ein halbes Jahr oder so, oder ein paar Monate zumindest, bis man diese Evaluationsphase abgeschlossen hat und dass der Bürger dann also mit den Füßen dann doch abstimmt und die Stadt am Ende doch sagt, okay, ihr wolltet den Samstag, jetzt bekommt ihr den Samstag. Und meine Idee wäre sogar weitergehend, warum am Stadtmittelpunkt? Warum nicht hier in der Altstadt? Irgendwo ein Büro anmieten?
Ja, ich habe gehört, da gibt es bald einen Leerstand.
Ja, so, du sagst es jetzt so schmunzelnd, aber warum denn nicht? Dann kann ich vielleicht noch in den Buchladen anschließend im Marktstand noch eben mein Fleisch, meine Brötchen, meine Wurst, meinen Käse kaufen. Das hätte doch wirklich ein Gewinn, wäre das doch für alle Beteiligten. Also ich wäre für den Samstag und zwar dann nicht am Stadtmittelpunkt, sondern in der Altstadt.
So, ich mache euch hier jetzt mal live on the go einen Vorschlag. Wir sind jetzt bei weit über eine Stunde 20 Minuten. Und ich würde vorschlagen, wir muten unseren Hörerinnen und Hörern nicht diesen kompletten Rückblick auf einen Schlag zu, sondern machen da, glaube ich, zwei Teile draus, oder? Dann hat man das besser als Häppchen.
Aber ein kleiner Teaser, die Highlights kommen ja erst noch. Ich sehe hier, Kastrop kocht über. Ich sehe traurigerweise eine Massenschlägerei. Ich sehe eine TV-Sendung, Mein Lokal, Dein Lokal. Ich sehe die Rennbahn, die wiederbelebt wurde. Also wir haben noch so viel zu sprechen, deswegen stimme ich deinem Vorschlag sehr gerne zu, Nora.
Ja, also ich würde sagen, wir haben einen guten Auftakt gemacht. Wir sind auch ein Stück weit gekommen. Ich glaube, wir sollten uns die großen Fässer im zweiten Teil nicht mehr so viel aufmachen. Ich würde sagen, wir starten dann in unserem zweiten Teil direkt mit Kastrop kocht über, was ja ein für uns dieses Jahr ein ganz besonderes CKÜ war. Aber ich würde auch sagen, es war ein schönes und besonderes CKÜ, weil es das erste CKÜ nach Corona ganz ohne Einschränkungen wieder war. Und ich
nicht zu viel verraten.
Nicht zu viel verraten, ja, du hast ja recht, Tobi. ich würde sagen, wir schließen dann unsere Folge ab. Wenn ihr Feedback habt oder uns noch was zu den Themen von damals sagen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Schreibt uns einfach an pottcas@ruhrnachrichten.de.
Gibt es Aliens?
Ja. Wichtige Frage. Wir wissen bis heute nicht, was das war, Fabian. Das ist noch ein ungelöstes Mysterium.
Und wir sagen, wie immer beim Podcast am Ende, Glück auf.
Bis dahin, Glück auf.
Glück auf.